Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Piece. Wir schauen jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 95, wo wir die Folge 5 von Amazon Lily anschauen und den Arc abschließen und den Impel Down Arc mit der ersten Folge in One Piece beginnen. Ich bin wieder der Host Nima und mit dabei sind Paul.
Hallo.
Und Sarah.
Hallo.
Ich war ja letzte Woche verhindert. Wie ist denn der Podcast gelaufen?
Also ich finde, ich habe das ja schon einmal gemacht. Mhm. Und war ich ganz zufrieden mit meiner Performance.
Ja.
Also da habe ich auch während der Folge das Gefühl gehabt, dass es funktioniert. Mhm. Und letzte Woche habe ich das eigentlich nicht gehabt. Also ich weiß nicht, wie es dann am Ende war. Ich habe es nicht angehört. Aber
ich habe es auch
so
nicht angehört.
Deswegen so mittelgut, würde ich sagen.
Okay.
Ja, wir haben es, glaube ich, alle nicht so gespürt letzte Woche ohne dich, Nima. Hast du uns gefehlt?
Ihr habt mir auch gefehlt. Aber jetzt bin ich da. Max ist leider verhindert, aber...
Jetzt fehlt uns Max.
Ja. Aber gut, habt ihr irgendwas Interessantes in der letzten Woche so gemacht? Paul.
Okay, ich bin singled out. ich habe Yakuza Zero heute fertig gespielt.
Oh ja. Und wer hast es gefunden?
Also ich habe es... Ich sag zuerst die schlechten Sachen. Also... Mhm. Ich habe keinen Side-Content mehr gemacht. Ja. Mir war das zu nervig. Also gar nicht, also die Gags waren schon okay davon. Also es gibt schon coole, also keine Ahnung. Ich habe noch die Sachen von am Anfang im Kopf, wie, weiß nicht, Kiryu muss einstehen für einen Produzenten beim Film
oder genau.
So. Also ja. So goofy Zeug, das ist eh ganz lustig. Aber es ist halt gameplay-mäßig nichts da.
Nein, du musst halt nur Entscheidungen treffen und es zieht sich dann für eine halbe, dreiviertel Stunde dann.
Ja, und das war mal alles ein bisschen langsam. Und ich habe es dann einfach gelassen. Mhm. Also es waren auch nicht alle gut, sondern auch welche, die eher nervig waren.
Ja.
Es
gibt Hit oder Miss.
Ich bin nicht so, also die Minispiele interessieren mich halt auch nicht so. Mhm. Insbesondere die Management-Sachen da bin ich komplett raus.
Die Management-Sachen mag ich sehr gerne eigentlich, als einzige wirklich.
Ich habe das kurz gemacht und habe dann das Interface nicht verstanden und habe gedacht, nein, ich lasse es einfach. Und es gibt halt auch keinen Grund dafür, also das zu machen. Aber man kriegt nein, Geld. Kannst, aber ja. Was mache ich mit Geld?
Aber wie gesagt, das hätte ich trotzdem cool gefunden.
Das Business Management ist sehr lustig.
Ich finde das schon okay, aber für mich wäre das zu viel Zeit gewesen. Ja. Ich war sehr interessiert an der Geschichte von dem Spiel und wollte wissen, wie es weitergeht. Ja. Und ich werde jetzt nicht ein paar Stunden da sitzen und irgendwie sein Nachtclub-Imperium aufbauen.
Ich glaube, das Nachtclub-Ding habe ich ungefähr 10 Stunden gebraucht, bis ich es durch hatte. Und da ist Kiryu Business Management auch 15 Stunden damit
gemacht. Und ich meine, das ist im Prinzip einmal die Spielzeit verdoppeln oder so.
Ja, genau.
Und es ist kein integraler Teil vom Spiel.
Nein.
Weil... Man kriegt auch, wenn man kämpft, ganz normal relativ viel Geld.
Du kannst ohne jeden einzelnen Side-Content durchkommen durchs Spiel.
Genau, und man scrollt mal ein bisschen ab und dann passt das eh.
Also, aber du warst jetzt schon sehr schnell eigentlich, oder?
Weiß ich gar nicht. Ich habe relativ viel gespielt. Also ich meine, die Spielzeit ist ein bisschen inflated, weil... Also ich habe halt irgendwie... Wir haben das ja mal gemeinsam gespielt am Anfang. Mhm. Aber ich habe gebraucht 36 Stunden. Das ist ja überhaupt nicht schnell, glaube ich.
Ja, es sind so 20 Stunden für Hauptstory.
Okay. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sich diese Stunden verteilen.
Also wir haben sicher so 5 Stunden am Anfang gespielt, 5-6 Stunden.
Ja, Moment, ich kann das eh rausfinden wahrscheinlich, auf Steam irgendwie. Moment.
Also wie viele in den letzten 2 Wochen gespielt worden sind oder so.
Genau, das versuche ich gerade rauszufinden.
Aber ich fand es vom Spielaufbau her irgendwie interessant ist zu sehen, dass man sie eh nicht so... Man braucht eigentlich keine Angst haben, dass man irgendwelche Minispiele oder Sidequests versäumt, weil man kommt immer irgendwie durch die Hauptstory in die Situation, das einmal zumindest auszuprobieren.
Genau. Okay, ich habe in Yakuza Zero in den letzten 2 Wochen 16,5 Stunden gespielt.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen vorher angefangen habe oder so.
Du hast davor, weil als ich dabei war, warst du schon bei Chapter 7.
Okay, ja, dann habe ich für die letzten 10 Chapter...
Okay, ich bin gerade bei How Long to Beat und da steht 32 Stunden für Main Story normale Zeit.
Okay, das kommt hin, gut, ja, dann wird es schon sein. Mhm. Ich bin normalerweise auch nicht so schnell in Spielen. Mhm. Und ich hab ja auch ein bisschen Side-Content gemacht.
Ja, klar.
Aber ich hab's dann, also heute habe ich komplett gemainlined, ich wollte einfach nur noch durchkommen.
Ja.
Aber es war, also handlungsmäßig war es ziemlich cool. Also ich...
Hast du deine Battles mit Kuse genossen?
Ja, war schon cool. Ja. Also ich würde auch sagen, ich bin eher Team Kiryu als Team Majima.
Ich auch sowieso.
Also ich finde Majima auch sehr wichtig in dem Spiel und so, aber Kiryu hat sehr, sehr gute Ansprachen.
Ja.
Mehrmals.
Er trägt
ich bin
die Story.
Die Majima.
Für mich trägt Kiryu auch die Story, aber der Hauptcharakter vom 7. und 8. Teil ist mein Favorite.
Mhm.
Er ist super. Passt super in diese Welt.
Ich würde es halt echt gern, also wir haben das eh schon kurz besprochen, ich werde nicht die nächsten 5 Yakuza-Teile spielen. Das wird, also
die nächsten 6?
Die nächsten 6, aber ich meine, gut, der 6. ist zumindest relativ neu, aber den werde ich nicht einfach so
aus dem Yakuza 6 ist nicht so neu mittlerweile mehr, glaube ich.
Ist das nicht
2018?
Schon? 2018? Ja, das ist für mich ein modernes Spiel. Also,
ja.
Aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn, einen davon zu spielen, ohne die davor zu spielen.
Das ist richtig, ja.
Von denen. Also ich werde werde ich jetzt nicht alle spielen und gerade der erste ist halt irgendwie. Also, keine Ahnung, ich halte es für unwahrscheinlich.
Ja, es gibt ein Feature aber bei jedem von diesen Spielen, wo du reminiszen kannst und dir Stück für Stück gesagt wird, was in den vorigen Teilen passiert ist, falls du bei irgendeinem von denen einsteigen willst.
Da bin ich vollkommen in.
Mhm.
Ich bin auch relativ verlockt, mir eine Zusammenfassung auf YouTube anzuschauen oder irgendwas in der Richtung.
Ja.
Das können wir gemeinsam machen.
Also ich wäre voll interessiert. Kann ruhig auch eine lange sein. Ich bin bereit, keine Ahnung, 4 Stunden Yakuza-Cutscenes zu schauen, die halt irgendwie zusammengeschnitten sind.
Das wäre also wahrscheinlich von Vorteil, wenn du dann mit 7 weitermachen willst.
Genau, ja, also so in der Richtung. Ich werde jetzt eh nicht gleich 7 spielen, also ich habe es nicht eilig.
Ja.
Aber ich bin schon recht interessiert, wie es jetzt weitergeht, weil da doch sehr viel aufgemacht wurde in Yakuza Zero.
Ja.
Und
ich sag dir eins, aber Gameplay von 3 bis 5 ist etwas outdated, weil es noch in der alten Engine war. Im Gegensatz zu Yakuza Kiwami, was halt das Remake vom 1er war, und Kiwami 2 Remake von 2er, die alle in der neuen Engine sind, die auch beim 6er schon drin sind.
Ja, das habe ich eh auch schon mitbekommen. Also ich habe auch irgendwie glaube ich, die ersten 4 Yakuza-Teile auf Steam. Aus diversen Humble-Bundles oder was auch immer. Aber und eben den 7. Teil habe ich halt auch schon, warum auch immer, gekauft. Es macht keinen Sinn, weil...
Ist es gut, den zu haben?
Na eh, aber ich meine, ich habe wahrscheinlich zu viel dafür zahlt am Ende. Ja. Also ich habe nicht viel dafür zahlt. Aber wenn ich vorher Zero spielen will, dann sollte ich einfach Zero vorher spielen.
Und zwischen 7 und 8 wäre es auch sehr zu empfehlen, Like a Dragon Gaiden zu spielen. Das ist kein wirkliches Spin-off, es ist Yakuza 7.5.
Aber was ist das für ein Spiel? Also ich habe das auch schon gelesen.
Das kam letztes Jahr raus. Es ist halt wieder mit Kiryu. Es ist sehr kurz, es hat so 10 Stunden Content.
Achso, und das ist auch auf dem PC, okay.
Ja. Es kam halt raus zwischen 7 und 8 und ist auch plottragend für 8 und verbindet Yakuza 6 mit den anderen Teilen jetzt auch.
Also, Moment, ich schau gerade. Teuer ist es. Für, wenn es so kurz ist, aber nein, passt schon.
Deswegen habe ich es nicht gespielt, ich habe es mir auf YouTube angeschaut.
Das ist auch eine Möglichkeit,
ja.
Ja, ich schauen wir mal, wann ich zum 7er komme.
Klar.
Dann habe ich nach Yakuza noch heute ein Spiel begonnen, nämlich Pseudo Regalia.
Ja.
Sagt das was?
Nein.
Ah, das ist ein 3D-Plattformer.
Es schaut
so relativ retro
wie ein 2000er Spiel.
Es schaut aus wie Super Mario 64 oder sowas in der Richtung von, also diese Gitter schauen aus wie die von Super Mario 64 und das kommt auch definitiv aus dieser Richtung. Aber es ist halt, keine Ahnung, es ist ein Metroidvania und hat relativ eindeutige Dark Souls Elemente auch, finde ich.
Aber im Nintendo 64 Stil.
Genau, und es hat halt wirklich flüssiges Movement. Also ich bin noch nicht weit, ich habe jetzt irgendwie 2 Stunden gespielt, nicht einmal wahrscheinlich. Aber ich finde es ziemlich cool. Also es ist so ein bisschen so ein Indie-Darling vom letzten Jahr gewesen, wie ich das mitbekommen habe. Zumindest. Genau, ich habe 75 Minuten drin momentan. Aber es fühlt sich alles sehr flüssig an und ziemlich cool. Ich bin ein bisschen überfordert von der Welt, weil es irgendwie doch sehr offen ist eigentlich. Also man kann halt überall hin. Oder überall, wo man halt nicht
hingehtet ist. Also.
Ja, man hat halt so klassisch, keine Ahnung, ganz am Anfang kriegt man mal als ersten Skill, dass man schlagen kann. Und wenn man schlagen kann, dann kann man halt Wände einschlagen, die vorher nicht einschlagbar waren.
Okay.
Das ist in den ersten 5 Minuten, aber es gibt halt öfter mal solche klassischen Metroidvania geht's.
Klingt nett.
Und es ist auch flüssiger als, würde ich sagen, die Mario-ROM-Hacks, die ich so gespielt habe. Also Mario 64 ist auch ein, hat auch sehr schönes Movement, aber es ist schon Zeit vergangen.
Natürlich, sowieso.
Und bei dem Spiel merkt man es, bei den meisten 3D-Plattformen merkt man es nicht, dass Zeit vergangen ist, finde ich. Sonst haben wir noch, wie jede Woche, die aktuelle Kirby Enthusiasm-Folge geschaut.
Und, hat sich's gut entwickelt?
Ja.
Also, es ist mehr eine Hintergrundhandlung als eine sonstige, aber es passiert schon immer wieder was mit der Haupthandlung, was mir genug ist. Also, mir macht Spaß.
Okay.
Und nachdem wir haben letzte Woche schon über einen Todesfall im Kirby Enthusiasm Zusammenhang geredet.
Oh, ja.
Jetzt können wir noch über einen Todesfall im Manga-Zusammenhang reden.
Am 1. März Akira Toriyama ist verstorben.
Genau, ich wollte eigentlich, also erstens, ich habe schon oft genug über Dragon Ball geredet im Podcast und mag das nochmal sehr. Ich weiß sonst nicht viel über Toriyama, aber was sehr schön dran war das Internet, das voll mit Dragon Ball war.
Ja,
also überall, also in allen meinen, irgendwie in allen Twitter-Klonen, die es gerade so gibt, also zumindest dort, wo ich halt bin, war für 2-3 Tage war alles voll mit Dragon Ball Post.
Immer.
Ja, also es ist jetzt ein bisschen weniger, als was ich vorher gesehen habe, aber
genau.
Und noch mal viel, ja.
In der ganzen Manga-Welt äußern sich auch alle Autoren etwas über das, was das eben Toriyama gestorben ist. Und es gibt auch ein Statement von Oda zu dem Ganzen auch.
Ja, ich habe es gelesen, ich fand es voll cute. Also, bin jetzt kein Oda-Fan.
Ja.
Aber ich fand es voll lieb, dass er zum Schluss schreibt, der irgendwie, ich hoffe, dass der Himmel so ist, wie du in dir vorgestellt hast. Das ist so cute, weil es ist schwer geboren, die beste Vorstellung von einem Himmel. Also falls es so es gibt, wäre es echt cool. Und so wie bei Dragon Ball wäre. Geht einfach trainieren.
Aber es kommen halt immer noch von allen Seiten halt immer Nachrichten rein von Leuten eben, die halt Toriyama berührt hat. Weil er ist halt riesig. Genau.
Na, ich meine, irgendwie eine bedeutendere Figur von Manga fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Also,
es gibt vielleicht Osamu Tezuka, der halt Manga kreiert hat, aber das war es dann auch schon.
Ja, aber so vom Mainstream-Appeal her ist er ziemlich sicher Nummer 1. Also.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, es ist halt nicht nur Manga, es ist halt auch Videospiele ja auch. Weil Dragon Quest,
klar, ja.
Chrono Trigger.
Ja, ich meine, das sind also schon, das ist aber hat schon zumindest heute einen viel kleineren Massappeal als jetzt Dragon Ball.
Dragon
also in Japan
Quest.
Nicht. In Japan klammern wir das mal aus. Und Chrono Trigger war damals auch ein großes Ding, aber das ist halt auch schon ewig her.
Ja.
Aber
Dragon Quest ist halt auch eine große Influence zu Yakuza 7.
Ja, natürlich. Also, ja. Dass das in Spielen wahnsinnig viel geprägt hat und eben vor allem in Japan wahnsinnig viel geprägt hat, auf jeden Fall. Und ist jetzt bei uns auch relevant, aber halt kein so
weniger auf jeden Fall.
Also es ist ein recht nerdiges Nischending eigentlich.
Genau.
Im besten. Ja, Sarah.
Was hast du denn so diese Woche gemacht?
Ja, eine Sache haben wir noch gemeinsam angeschaut. Der Paul und ich, ja. Weil letzte Woche war Avatar, Herr der Elemente Thema.
Ah, die Netflix-Serie oder was?
Nein. der Max, okay, ich erzähle kurz nach vom letzten Podcast. Der Max hat erzählt, hat er die Netflix-Serie geschaut, ich glaube, und es war irgendwie nicht gut. Und deswegen, oder hat es irgendwie angefangen und hat deswegen die alte Serie geschaut, die er sehr mag scheinbar.
Ja.
Und wir haben jetzt auch kurz angefangen.
Die alte Serie.
Genau. Und ich weiß nicht, wir waren beide echt nicht in.
Die erste Staffel mag ich nicht wirklich von der Serie, aber die zweite und dritte Staffel finde ich schon sehr cool.
Ja.
Nein, es ist, ich habe es sehr gern mögen als Kind.
Ich habe es seit meiner Kindheit auch nicht mehr gesehen, also.
Und ich habe mir mehrmals beim Schauen gedacht, aber ich bin kein Kind. Es hat sich für mich sehr nach Kinderserie angefühlt. Es war alles sehr, sehr, also ich weiß, es ist kein Disney, es war alles sehr Disney von den Dialogen her und sowas, finde ich. Also es hat irgendwie so Tropes gehabt, die ich nicht will.
Das, okay, aber das können wir also, dann auch mit einer anderen Serie vergleichen, die zumindest Sarah und ich geschaut haben, sowas wie Steven Universe.
Weil ich habe, Entschuldigung, ich hab auch Steven Universe geschaut.
Du hast auch alles geschaut.
Ja.
Okay. Habe ich nein, irgendwie aus dem Kopf ausgeblendet gehabt.
Wir haben schon gemeinsam spätere Steven Universe Sachen geschaut, Nima.
Stimmt, wir haben den Film zusammen geschaut.
Der Volker, Alter, Nima erinnert sich nur an mich. Jetzt erinnert mich Spaß gehabt haben, niemand damals, dass wir zu zweit geschaut haben.
Aber halt, Steven Universe ist halt auch in dem Stil, finde ich, von Anfang her. So wie es startet.
Also für mich hat Steven Universe von Anfang, also ich meine, ich habe Steven Universe fairerweise nicht vom Anfang angefangen, sondern da hat die Sarah angefangen und ich habe dann mitgeschaut und den Anfang nachgeholt.
Okay.
Von dem her habe ich vielleicht schon bessere Dinge zuerst gesehen.
Ja.
Aber ich habe andere Vibes gehabt bei Steven Universe.
Okay.
Aber wir haben bei Avatar auch nur diese drei Folgen geschaut. Die dritte war die erste, die irgendwie gut geratet ist. Das war, wie sie zum Air-Tempel kommen, ganz am Anfang.
Ja. Ja.
Also da verstehe ich auch, warum die besser geratet ist, aber in war ich auch auf keinen Fall.
Was heißt für Avatar besser geratet jetzt für diese Folgen?
Also ich habe mich orientiert, ich habe geschaut auf dem, ich weiß nicht, ob das irgendwer verwendet, aber auf diesem Letterboxd für Serien Serialized.
Ja.
Und da ist halt, das war die erste Folge, die über 4 Sterne gehabt hat.
Okay. Auf IMDb schaue ich. 7,9 die erste, 8,1 die zweite und 8,4 die dritte.
Ja, okay, und, ist ja schon ganz gut.
Ja.
Ja, auf. Ja.
Aber soweit ich mich erinnern kann, war nichts in der ersten Staffel wirklich dabei, was mich gehuckt hat, selbst als Kind damals. Aber bei der zweiten Staffel ging es dann los, dass ich es mochte.
Ich meine, die Folgen sind wenigstens kurz. Aber es ist dann trotzdem eine ganze Staffel durchsiften, die man nicht schauen will, finde ich. Na, schon viel.
Musst ja nicht machen, falls es euch nicht gefällt.
Ja, nein, eh. Außerdem, wir haben aktuell kein Netflix und wir haben irgendwie einen Prime Video, wir haben aber gerade Prime Video und das ist auf beidem. Ich weiß nicht, ob es auf Netflix auch so schlimm ist, aber die Videoqualität ist so schlecht.
Aha.
Das ist sicher nicht auf Netflix. Bei der ersten und bei der dritten Folge war ein schwarzer Balken am oberen Bildschirmrand.
Aha.
Und ich glaube, das Bild war gesquished. Ich bin nicht 100% sicher, dass es gesquished war, aber ich glaube, es war gesquished. Das hat irgendwie nicht ganz richtig ausgeschaut.
Und es ist halt sowieso nicht so schön.
Nein, ist es überhaupt nicht.
Und das leidet dann halt also nochmal mehr.
Mhm. Ja.
Also keine Ahnung, ob es später schöner wird.
Ich hatte in Erinnerung, dass es schön war.
Und da war es schon sehr, also, sehr leer einfach.
Mhm.
Ich fand's ungewöhnlich leer, die Hintergründe.
Also es schaut relativ low budget aus. Wenn man jetzt irgendwie Animes geschaut hat oder so, ist man natürlich was anderes gewohnt.
Mhm.
Aber es gibt auch Cartoons, die besser aussehen als die ersten drei Folgen Avatar.
Mhm. Ich schaue gerade nach, weil es ist ja teilweise von einem koreanischen Studio dann gemacht worden. Und ich will halt nachschauen, was sie gemacht haben. Ah, die haben mit Madhouse gearbeitet seit 2001. Also, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Folgen sie gemacht haben, weil da steht dabei, dass sie 19 Folgen gemacht haben von den ganzen, die es gibt. Kann sein, dass dann halt die halt besser herausstechen.
Ich meine, ich finde, man merkt sehr stark, also ich bin nicht dagegen, aber man merkt sehr stark, dass es 3D gerendert ist.
Mhm.
Also ich stelle jetzt mal in den Raum, dass das so ist. Ich habe es nicht verifiziert, aber an den Animationen merkt man es, finde ich.
Mhm.
Was ja auch State of the, also macht ja jeder mittlerweile. Ja. Aber.
Ja, ist halt die Frage, ob 2005 das halt auch schon der Fall war.
Ich weiß, dass Futurama 3D war.
Mhm.
Und da sieht man es halt überhaupt nicht.
Mhm.
Da sieht man es nur, wenn dann die fiktive Kamera pannt, dass es dann echt funktioniert.
Ja, klar.
Und das ist halt bei wirklichen Cartoons unglaublich schwer.
Mhm.
Aber sonst ist es da gut genug gesell-shaded, dass es nicht auffällt. Und bei Avatar ist alles ein bisschen zu plastisch für mich. Aber ja, bei vor allem Misa Prime-Implementierung, glaube ich.
Ja.
Es ist auch ganz komisch. Man kann das, es gibt irgendwie zwei Versionen. Eine ist in Paramount Plus oder irgend sowas auf Prime und die andere ist dabei. Und es steht natürlich, weil Prime die schlechteste Videoplattform ist, die mir einfällt.
Ja.
Ich hab gehört, Sky wäre noch schlechter, aber das habe ich nie verwendet. Es steht natürlich kein Unterschied dabei. Also ich weiß nicht, warum ich das eine haben sollte und nicht das andere.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber vielleicht ist da dann die Bildqualität nicht trash.
Vielleicht. Kann sein, dass du dann für bessere Bildqualität zahlen musst.
Ich meine, fair enough.
Aber gut, was hast du noch so gemacht, Sarah?
Okay, sonst habe ich Elden Ring heute ein bisschen gespielt.
Ja, stimmt, das habe ich verpasst letzte Woche.
Ja,
das hat mich sehr genervt.
Aber das war es jetzt, glaube ich, auch für mich.
Das war's?
Ja, es ist zu schwer. Oder es tut mir nicht gut, das zu spielen. Mir geht es danach nicht gut, sondern bin ja ausgelaugt und habe währenddessen so... Es ist kein Wholesome-Game für mich.
Okay, ne, die Frage, was ist das, was du jetzt gemacht hast? Weil ich habe nur Bilder und Chats gesehen.
Also so viel habe ich die Woche dann eh nicht mehr gespielt, seit wir viel in den Chat geschrieben haben, der Max und ich. Habe ein paar Mini-Bosse gemacht und jetzt war ich gerade endlich in dem Schloss,
ja,
wo einem die blinde Frau hinschickt.
Ja.
Und habe versucht, diesen Boss dort zu machen, diesen
Leonin Missbegotten.
Ja, genau. Und fand den am Anfang war ich im ersten Versuch relativ gut. Und dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft und bin schon wieder irgendwie viel zu lang dann am Computer gesessen und versucht, den zu besiegen. Und es war so unbefriedigend einfach.
Ja, natürlich.
Und keine Ahnung. Und ich glaube nicht, dass das so schwer ist eigentlich. Und ich finde, ich sollte ihn einfach schaffen. Aber ich schaffe ihn nicht. Und das ärgert mich zu sehr.
Ich kann mir vorstellen, dass für mich war der halt eben nicht besonders schwer, aber ich habe halt auch 5 andere Souls-Games davor gespielt gehabt. Weil er hat schon ein paar Moves, die halt ähnlich sind wie aus den vorigen Games und da weiß ich halt, was ich erwarten muss.
Aber ich spiele auch nicht gut. Also es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht besser, sondern immer nur immer frustrierter. Und denk nicht drüber nach, sondern hab irgendwie nur ein bisschen Stress und versuch's immer wieder neu.
Versuchst du es dann auch mit allen verschiedenen Tools, die du hast, jetzt zu verwenden, also auch die ganzen...
Ja, ich habe die Wölfe dann zum Beispiel auch verwendet.
Ja.
Aber das hat mich dann auch wieder so genervt.
Wieso?
Dann muss man dann, also ich finde gleichzeitig mit den Wölfen ist auch irgendwie mühsam.
Echt?
Und so warten, bis die Wölfe mal ein bisschen Schaden gemacht haben, ist auch so... Fühlt sich auch nicht gut an.
Du musst ja nicht warten, du kannst gleichzeitig einfach mit denen machen.
Nein, aber irgendwie...
Du kannst ja auch zum Beispiel exploren gehen.
Mit Schild.
Ja. Exploren gehen, du kannst vielleicht neue Summons finden.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
Also letzte Woche hat der Paul auch zugeschaut und da habe ich mehr Spaß gehabt auch.
Und jetzt, wenn du es alleine
halt
machst, dann...
Das kann ihm halt auch nicht zumuten. Yeah. Dass er immer neben mir sitzt.
Ich bin ziemlich oft dazu zitiert worden, dass ich da jetzt zuschauen soll und dann Feedback auf den Boss geben soll. Und das hat dann auch funktioniert, würde ich sagen. Aber ich habe tatsächlich nicht Lust, bei jedem Boss zuzuschauen.
Ja.
Und das macht schon Spaß. Und ich finde es halt auch lustig, wenn der Maxim auch spielt und wir dann drüber reden können und ihr auch eben so ein bisschen Tipps geben könnt und so. Das finde ich schon sehr, sehr lustig. Aber so viel Zeit habe ich dann auch nicht, so viel Freizeit.
Ja. Und du willst halt nicht alles in Elden Ring stecken.
Ja.
Aber Sarah, also du beziehst jetzt eigentlich deine negative Experience hauptsächlich auf heute. Und du hast halt vielleicht einfach keine Lust drauf gehabt.
Ja, kann nicht sein.
Also ich würde es jetzt nicht unbedingt deswegen abschreiben.
Weil die Woche,
das heißt nicht, dass du's
die Woche davor hast du wirklich positiv gewirkt, so wie viel ihr da geschrieben habt.
Nein, es hat wirklich Spaß gemacht auch. Und ich war auch am Anfang, habe mir gedacht, es ist beim allerersten Spielen, also vor 1,5 Jahren oder so, da habe ich es halt einfach nur stressig gefunden und habe so Angst gehabt die ganze Zeit und war, dass irgendwas passiert und irgendwas Schieres ist oder so. Und das habe ich diesmal gar nicht, sondern bin recht entspannt. Und ich habe jetzt die Woche auch noch, finde ich, ein Erfolgserlebnis dann gehabt, weil es gibt den Limegrave, heißt das erste Gebiet,
Limegrave.
Also Limps, haben wir geredet. Und dann ist er, da gibt es ja diesen Wagen, der durchgezogen wird auf der Straße. Ja. Also von, und da habe ich voll Angst gehabt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und war so,
der
okay,
von einem Riesen gezogen wird.
Genau, ja, und da haben wir gedacht, na schnell wegreiten und dann ja nicht irgendwie hin. Und dann haben wir gedacht, na, ich probiere es und habe es geschafft. Und das war halt richtig cool und gar nicht gruselig eigentlich. Und das war halt schon ein cooles Erfolgserlebnis.
Das ist gut.
Aber heute dann dieses Schloss, die blöden, weiß nicht, was das für Viecher sind, die sind so grausig, die NPCs dort. Und dann verliere ich meine 3000 Runen und damit bin ich dann auch gar nicht klarkommen.
Ja, welches Level bist du, wenn ich fragen darf?
In dem An 19 oder so.
Okay. Als ich fertig geworden bin mit dem Spiel, war ich, keine Ahnung, 120? 100? Also.
Okay.
Und es gibt da halt auch einfach Luft nach oben. Also, ich war auch underleveled am Ende dann.
Okay. Aber es ist so frustrierend, weil ich sage, oh, es ist so, weil man hört ja nicht, dass es so schwer ist, Elden Ring.
Also,
sondern man hört immer nur, oh, man kann sie so leicht overleveln und dann ist es so nee, einfach.
Du, das hörst du
und
von zwei
so,
Personen.
Oh, ich find's gar nicht einfach.
Ich finde, du brauchst einfach nicht drüber nachzudenken, dass du dich overleveln kannst, sondern level einfach, wie es dir gerade passt.
Ja.
Du, weil zum Beispiel, was der Paul halt gemeint hat mit dem Grinden ist wieder was anderes. Wenn du jetzt einfach was Neues erforscht und dann XP kriegst, also Runen kriegst und dann levelst, dann ist fein. Aber wenn du halt einfach an einem Ort bleibst und dort eine halbe Stunde die Gegner abmetzelst, um dann Runen zu kriegen, das ist Grinden. Aber das machst du ja nicht.
Ja. Ja. Aber schauen wir mal. Vielleicht bin ich ja wieder motiviert. Vielleicht werde ich krank die nächsten Tage. Ich bin schon relativ lang ein bisschen angeschlagen oder fühle mich nicht ganz gesund.
Ich hoffe, dass das nicht passiert.
Falls das passieren sollte, würde ich wahrscheinlich ein bisschen Elden Ring spielen.
Okay.
Und sonst warst du letzte Woche nicht da, Nima. Ich habe fertig geschaut, Seven vs. Wild.
Ja. Also die dritte Staffel auch?
Nein, die zweite Staffel. Ich habe jetzt mit der dritten noch nicht angefangen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein bisschen eine Pause und schaue jetzt stattdessen in meiner Mittagspause immer Bob's Burger.
Ja.
Ich finde es ganz lustig. Es ist comfy zu schauen.
Bob's Burger habe ich, glaube ich, die erste Staffel auch geschaut gehabt, als sie rausgekommen ist. Aber bin nicht dran geblieben.
Na, der Max empfiehlt es ja schon länger.
Ja.
Und von anderen Seiten habe ich es auch schon gehört, dass es vielleicht mögen könnte.
Mhm.
Und ich finde es angenehm und ganz lustig.
Ja.
Und sonst habe ich jetzt ein Buch das zweite Mal gelesen. Das
zweite Mal?
Ja, und zwar letzte Woche das erste Mal, diese Woche jetzt das zweite Mal von Han Kang, Greek Lessons, ist die gleiche Autorin wie The Vegetarian. Und hat, also ich habe es gelesen vor zwei Wochen und fand es sehr cool. Aber es ist alles sehr, sehr vage erzählt und der Erzählstil ändert sich auch immer wieder, sodass man es, ist halt schwer zu verstehen und auch absichtlich, glaube ich. Und dann ist relativ viel so unklar geblieben für mich. Ich habe trotzdem eine gute Zeit gehabt und habe mir gedacht, ich könnte es nochmal lesen. Und mir ist jetzt beim zweiten Mal Lesen auch aufgefallen, dass das letzte Kapitel ist dann irgendwie Kapitel 0.
Ja, damit startet es dann.
Also es ist, vielleicht hat mich das wirklich so motiviert dann beim ersten Mal. Also es endet wirklich mit dem Anfang eigentlich.
Ja.
Und es wäre echt cooles Buch.
Ja.
Ist eine Empfehlung von mir. Es ist halt auch sehr kurzweilig. Und es gibt verschiedene Dinge, die dran cool sind.
Der Klingt Plot, interessant.
Aber auch sonst.
Cool.
Das war's, glaube ich, oder Paul?
Also ich weiß nichts mehr, was du getan hast, aber ich weiß nicht, was du in deiner Freizeit, in der ich nicht da bin.
Einfach laufen wieder.
Funktioniert das immer noch gut?
Ja, es war die Woche was anstrengend. Also es war von Anfang an, irgendwie hat es falsch angefühlt, aber ich habe auch direkt davor zu Abend gegessen, groß. Also
ja, das hört sich nicht gut an.
Ist vielleicht nicht die beste Idee, habe ich dann gelernt. Aber ich bin trotz allem über sieben Kilometer gelaufen.
Perfekt.
Obwohl es von Anfang an richtig, richtig ungut war.
Also du merkst, es funktioniert, das Laufen.
Es geht, ja. Das heißt, wenn es dann einmal so weit ist, dass ich es machen muss, selbst wenn es mir richtig, wenn es mir nicht richtig gut geht an dem Tag, kann ich es schaffen.
Ja. Cool.
Ja. Das macht mir Spaß. Also ich bin keine Gegnerin mehr vom Laufen.
Das ist
sehr gut. Hab zum Beispiel gemeint, ich würde es auch machen, wenn ich es nicht machen müsste.
Perfekt.
Aktuell.
Ja, so soll es ja auch bleiben. Laufen soll Spaß machen.
Mhm.
Gut, wenn du nichts machst, dann gehe ich zu den Sachen, über die ich habe. Ich habe ein paar Bücher gelesen. Ich hatte Urlaub und habe mich hingesetzt, habe ein paar Bücher abgeschlossen, vor allem erstmal House of Leaves, das ich angefangen hatte. Und es sind eigentlich mehr zwei Bücher in einem, habe ich gemerkt, so mittendrin. Und das eine hört so auf Seite 400 auf, das andere hört auf Seite 700 auf.
Mhm.
Aber ist sehr zu empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen von diesem Buch. Der eine Erzähler ist ein richtiges Arschloch, aber es ist auch so dargestellt, als ob er dir nicht gefallen sollte. Es regt einen auf zu lesen, wie er schreibt, aber es macht Spaß, das zu lesen. Ich habe es dann in einem durchgelesen gehabt, glaube ich, bin um 10 aufgestanden. Um 10 habe ich angefangen, es zu lesen. Und habe gelesen bis 1 Uhr in der Nacht. In einem durch.
Cool.
Hat sehr viel
Spaß. Hast du gegessen? Warst du im Klo?
Ja, im Klo war ich. Gegessen habe ich, glaube ich, nicht.
Das ist schon bedenklich, aber okay, ja.
Gut, dass du wieder, zurück bist, niemand. Wir sind wieder geregelt im Alltag.
Das ist die Gefahr da, ist von Büchern auf die Jugend. Dass die,
ja, genau.
Dass sie nicht mehr ein normales Leben führen können.
Das Buch endet auch mit 50 Seiten von Briefen von der Mutter vom Hauptcharakter an ihn. Und es war schwer zu lesen.
Warum?
Es tut einem leid, was diese Personen eigentlich alles erlebt haben in ihrem Leben. Und das Buch ergibt dann auch mehr Sinn, sobald du die Briefe von der Mutter liest.
Mhm.
Es gibt etwas Einblick darin, wie etwas geschrieben wurde und wann es alles einzuordnen ist im Buch.
Das heißt, du bist jetzt auch dabei, das jetzt ein zweites Mal zu lesen, nachdem du jetzt die Aufklärung
Nein.
hast.
Deshalb habe ich da in diesen 14 Stunden gemacht, die ich gelesen habe. Dann habe ich ein weiteres Buch abgeschlossen, das ich irgendwann begonnen hatte, The Dragonbone Chair von Ted Williams. Es ist ein Fantasy-Buch, das eben A Song of Ice and Fire inspiriert hat. Und du merkst die Parallelen sehr früh in diesem Buch, einfach nur weil sehr viele Sachen vorkommen, die halt auch in A Song of Ice and Fire drin sind. Ich habe jetzt das erste Buch fertig. Es waren so knapp 1000 Seiten, aber es ist sehr langsam geschrieben. Also es passiert eigentlich relativ wenig. Aber es ist nicht anstrengend zu lesen. Es kam mir nicht so vor, als ob ich jetzt bei Seite 500 da sitze und denke mir, jetzt kommen noch weitere 500 Seiten, sondern es fliegt einfach relativ leicht. Es ist sehr gut geschrieben.
Du hast ja diese anderen Fantasy-Bücher auch gelesen.
Mhm.
Magst du das immer schon immer oder ist das eine neue Entwicklung, dass du diese dicken Fantasy-Bücher liest?
Die einzigen Fantasy-Bücher, die ich davor gelesen hatte, waren Harry Potter.
Das ist relativ dick.
Ja, ich habe da eh alle gelesen, also. Und irgendwas anderes hatte ich auch noch gelesen. A Song of Ice and Fire, ja.
Okay.
Aber ich war nie wirklich im Fantasy-Genre drinnen, aber bin's jetzt mittlerweile mehr.
Mhm.
Also, früher bin ich einfach so am Fantasy-Regal vorbeigegangen in der Bücherhandlung, aber jetzt stehe ich mal davor und schaue, was es da gibt.
Wann liest du die Witcher-Bücher?
Vielleicht, sobald ich mit Discworld fertig bin.
Das kann noch ein bisschen dauern, würde ich sagen.
Kommen wir mal zu Discworld, weil ich habe da ein paar Bücher gelesen. Ich habe Unseen Academicals gelesen, was der letzte Rincewind-Roman ist. Was eigentlich kein Rincewind-Roman ist. Rincewind ist auf 10 Seiten vertreten von den 500. Aber es geht um Fußball.
Mhm.
Also,
ist das ein populäres Discworld-Buch?
Ich weiß es nicht.
Wie heißt
es? Unseen Academicals. Okay. Es geht darum, dass die Zauberer herausfinden, dass halt Fußball eine Sache ist, die die Schule machen kann auch. Und sie wollen halt um die Anerkennung von der Schule wetten gegen eine andere, gegen die Stadt selber. Oder? Ich vertue mich da gerade etwas. Also sie stellen auf jeden Fall ein Fußballteam auf. Und es kommt zu einem normalen Fußballspiel. Und das werden halt auch die Regeln halt erklärt, wie Fußball funktionieren sollte. Fußball wird in die Moderne gebracht, da in diesem Buch. War sehr lustig zu lesen. Fand traurig, dass Vince Vince so kurz vorkommt, weil er ist mein Favorite-Charakter und ich glaube nicht, dass ich ihn wieder sehen werde.
Ich meine, ich habe auch schon ein Buch gelesen, in dem er vorkommt.
Das habe ich auch gelesen. Ich habe Mord gelesen.
Okay, ja.
Mord ist super. Der Tod ist ein super Charakter.
Ja.
Ich habe mir eigentlich erwartet, dass der Tod präsenter ist in seinen Büchern bisher. Weil er ist schon präsent, aber es geht nicht hauptsächlich um ihn.
Es geht um Mord.
Es geht um Mord, ja. Der halt die Stelle als Apprentice vom Tod einnimmt und halt auch ein paar seiner Aufgaben erfüllen soll. Oder nicht ganz erfüllt, so wie er sollte.
Mhm.
So wie eine Prinzessin umbringen. Aber ja, super Buch, Mord, sehr zu empfehlen auch.
Es ist sehr kurzweilig.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch relativ kurz, es sind nur 250 Seiten.
Irgendwas in der Richtung.
Im Gegensatz zu Unseen Academics, was 500 war und das dickste Discworld-Buch war, das ich je gelesen habe bisher. Dann habe ich noch Reaper Man gelesen. Das ist der zweite Teil von der Todreihe. Da geht es darum, dass der Tod in Rente geschickt wird und was das für Auswirkungen auf die Welt hat. Es ist lustig, den Tod zuzuschauen, wie er versucht, andere Arbeiten zu erfüllen. Und es hat eine der berührendsten Szenen gehabt, die Discworld bisher hatte. Mit dem Tod, der mal sich mit normalen Menschen unterhält, als nicht tot.
Moment, es gibt ja in Mord auch so eine Stelle, wo der Tod aussteigt.
Aber das waren nur zwei Seiten oder so, wo er in der Küche gearbeitet hat.
Also ich habe es ein bisschen länger als das im Kopf, aber ja, es war nur ein kurzer Abschnitt. Ja.
In Reaper Man ist es länger, also es zieht sich über das ganze Buch.
Okay.
Reaper Man hat mir von den ganzen Discworld-Büchern, die ich jetzt gelesen habe, am besten gefallen. Ich habe dann noch ein weiteres Discworld-Buch gelesen.
Nämlich, Soul Music?
Nein, Guards Guards.
Okay. Du fangst zwei Reihen auf einmal an, aber liest nicht Smorgott.
Guards Guards habe ich mir ausgebracht gehabt und ich hätte nicht erwartet, dass ich so viele Bücher lese und hat Mord und Reaperman einfach nur eingepackt gehabt, falls ich fertig werden sollte mit allen anderen Büchern, was ich auch geworden bin. Guards Guards ist die Wächterreihe mit vier neuen Hauptcharakteren oder zwei neuen Hauptcharakteren, die halt in der Nachtwache arbeiten. Bisher, die Charaktere sind sehr cool von der Guards Guards Reihe. Die Story vom Buch selber ist jetzt nicht die spannendste. Es geht um eine geheime Organisation, die einen Drachen beschwört, der dann die Stadt heimsucht. Und sie müssen halt den Drachen aufhalten.
Ich glaube, ich habe die erste, oder Sarah und ich haben irgendwie gemeinsam mehr oder weniger die ersten 20-ish Seiten von dem Buch gelesen, aber ist schon länger her. Ich kann mich an irgendwelche Klopfsignale erinnern, das ist ganz am Anfang oder so. Aber ich weiß nicht mehr.
Ja, also die ersten 20 Seiten ist ja hauptsächlich für Carrot, der bei Zwergen aufwächst und denkt, er ist ein Zwerg und wird dann halt in die Stadt geschickt.
Das weiß ich aber schon nicht.
Die Charaktere sind cool, die Story nicht so, aber ich freue mich schon, dass bei den nächsten Büchern dann halt eben mehr mit diesen Charakteren zu tun
haben. Aber wie gehst du jetzt mit deiner Linearität um? Also du hast jetzt ja zwei Reihen laufen.
Das
ist ja auch wurscht.
Ich mache Death weiter. Und wenn ich mit Death fertig bin, mache ich dann die rechte Reihe.
Moment. Also jetzt nach dieser...
Ich sollte eigentlich Witches anfangen.
Die kreuzen ja irgendwann, oder? Die Wege.
Bei Witches nicht, aber bei... Moment. Also nach dieser Grafik, die auf Wikipedia ist.
Ja.
Genau, also erstens kreuzen sich die Wege, aber bevor sich Death mit der Nachtwache kreuzt,
kreuzen sie sich mit der Industrial Revolution.
Nein, also die Nachtwache, ja, genau, aber die Death Novels, da steht ja irgendwie mit so gepunktelter Verbindung, gibt es zu The Thief of Time, gibt es Small Gods davor, also das kann nur hauchdünn sein, möchte ich dazu sagen.
So, meine Frage ist dann, wann kam Small Gods raus und wann kam Thief of Time raus?
Keine Ahnung. Small Gods ist nicht so spät.
Small Gods ist das 13. Buch.
Ja, und Thief of Time war viel später. Das war 26. Buch.
Da muss ich mir was einfallen lassen.
Aber, also ich meine, ich habe ja, also ich weiß nicht, Pyramids ist ja nicht so beliebt, glaube ich.
Aber ich will mit Pyramids anfangen. Also schauen wir das gerade an.
Ich würde dann Pyramids vor Small Gods machen.
Hätte ich mit Pyramids begonnen, glaube ich.
Mhm. Aber ich habe.
Hätte ich die Death Novels gemacht. Und bei Thief of Time, oder nach Thief of Time, hätte ich die Watch Novels gestartet.
Also, ich habe diese Entscheidung getroffen, Small Gods zu lesen.
Ja.
Und habe mich davor informiert, ob es irgendwie sinnvoll ist, davor Pyramids zu lesen oder nicht.
Ja.
Und was Leute so auf Reddit oder was auch immer geschrieben haben, nein. Also, es gibt sicher irgendeinen dünnen Zusammenhang, aber es gibt halt nicht viel.
Was mir jetzt hier aufgefallen ist, nachdem ich die Death Novels gelesen habe, es war relativ wichtig, finde ich, dass ich da die Rincewind-Bücher davor gelesen habe, weil da Charaktere vorkommen, die halt in den Rincewind-Büchern vorkommen, vor allem bei Reaperman. Und es hätte mir was gefehlt, wenn ich die Charaktere nicht davor schon gekannt hätte.
Ich meine, gut, aber mit dem Argument kennst du auch den Tod besser und verstehst die Rincewind-Bücher besser, wenn du den Tod besser kennst.
Ich weiß, aber halt nicht. Es geht mehr um die Reihenfolge, in der die Bücher geschrieben sind auch.
Ja. Okay.
Ich bin jetzt eh komplett aus dem Konzept. Ich lese einfach alles von Discworld jetzt.
Ich würde ja eigentlich ganz gern Monstrous Regiment lesen und so. Aber das ist halt irgendwo mittendrin.
Das ist das dritte von der Industrial Revolution.
Genau, aber auch da ist wieder so, ich glaube, Moving Pictures mag irgendwie keiner. Und The Truth ist auch sehr weird, was ich gehört habe. Also da geht es irgendwie um Journalismus.
Aber so wie es hier dasteht bei Industrial Revolution, ist Monstrous Regiment nur gepunktet.
Genau, das ist alles nicht so eine, also bis halt Going Postal, also das ist dann eine eigene Reihe. Aber alles andere ist glaube ich, nur so grob in der gleichen Zeit und wahrscheinlich gibt es halt irgendwelche zusammen. Ich meine, ich habe es alles nicht gelesen, also ich weiß es nicht, aber ich habe da nicht den Eindruck gehabt, dass das so wichtig ist.
Ja, werde ich dann sehen und berichten, weil ich komme eh dazu.
Wenn ja, du bist wahrscheinlich schneller so weit als ich.
Ja, weil ich habe jetzt eh schon ungefähr 10 Discworld-Bücher gelesen oder mehr. Bin zumindest schon etwas drinnen. Na gut, dann habe ich außer Lesen, habe ich die Woche davor noch eine Serie beendet. Ich habe keine Updates gegeben gehabt zur Serie, weil eh nicht allzu viel zu sagen war. Ich habe The Good Place fertig geschaut. Es hat ein sehr schönes Ende. Es ist nicht mehr in die Höhe rangekommen, in die es in der ersten und der zweiten Staffel hatte, aber es hat sich gut gehalten bis zum Ende der vierten Staffel. Die Charaktere wachsen einem sehr ans Herz und es gab ein schönes Ende einfach. Was aber kein schönes Ende hatte, okay, das Ende war doch schön, aber alles davor war schlechter. Brooklyn Nine-Nine, das habe ich auch fertig geschaut. Die siebte und die achte Staffel waren nicht besonders gut. Bis auf 2-3 Folgen, die jede Staffel wieder vorkommen, sowas wie Halloween Heists und so weiter.
Kurze Zwischenfrage.
Ja?
Du bist schon ein Fan, oder? Von
Brooklyn Nine-Nine? Ja, war ich.
Und die Staffeln hast du nie gesehen bis jetzt, oder?
Bisher nicht gesehen gehabt, nein.
Lustig.
Bis 2018 habe ich das irgendwie aktiv verfolgt und dann halt nicht mehr. Und jetzt habe ich das halt nachgeholt. Die letzten zwei Folgen waren super, also schönes Ende, aber die Folgen davor dann nicht mehr besonders gut. Aber das passiert halt bei vielen Serien so gegen Ende hin. Ja, Das war dann mein Content für diese Woche. Ich habe etwas geschaut und etwas gelesen. Und ich glaube, wir machen jetzt mal eine kleine Pause und sind dann gleich wieder zurück mit One Piece. So, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen mal ein in One Piece. Und da ich ja letzte Woche nicht dabei war und die Backstory von Boa Hancock aufgekommen ist, mit dem Symbol, das sie auf dem Rücken hat, das Symbol der Celestial Dragons. Wie glaubt ihr, dass von den Fishmen, die bei Arlongs Crew dabei waren, ob irgendwer von denen vielleicht einen Hass gegen Menschen dadurch entwickelt hat, dass sie halt vielleicht Sklaven waren?
Kann schon sein, aber der befreit hat, der hat ja auch dazu gesagt, dass der Menschen auch so gehasst hat.
Das stimmt. Fischer also Tiger.
Gibt es vielleicht diesen Konflikt schon länger? Oder die Menschen tun halt immer schon Versklaven und dann ist es halt auch kein Wunder.
Ich meine, auf Sabaody hatten wir das eh schon, dass Fischmenschen nicht als Menschen angesehen worden sind, sondern als Fische.
Also von dem her ist es wahrscheinlich, gibt es, glaube ich, viele Gründe für die Fisch. Mhm.
Wir wissen auch nichts über die Lebenserwartung von Fischmenschen. Vielleicht gibt es ja, also vielleicht leben die ja länger oder so und haben dann schon frühere Äras der Fisch-Mensch-Beziehungen erlebt.
Das kann sein.
Da gibt es doch sicher eine Frage an Oda.
Mhm. Also, um ehrlich zu sein, ich finde dazu nichts. Weil
okay, andere Frage. Findest du, wie alt die Fischmenschen, die wir kennen,
alt ist Arlong zum Beispiel?
Das kann ich nachschauen. Weil Hachu wissen wir, er war ein Kind, als er Rayleigh gerettet hat. So. Hachi ist 36. Arlong ist 39.
Ja gut, das...
Das passt, denke ich.
Aber das heißt, sie haben jedenfalls nicht so viel Vergangenheit erlebt. Also.
Fischer Tiger war 48.
Ich meine, vielleicht leben Fischmenschen auch kürzer.
Das kann sein. Das wissen wir nicht. Aber wie lange leben die Fische, von denen sie abstammen, vielleicht? Wie lange lebt ein Oktopus?
Ja, weiß ich nicht. Also es gibt... Ich meine, die ganzen Meeressäuger werden alt, aber bei Fischen...
Aber so Wälse werden auch alt, oder?
Okay. Oktopus 3 bis 5 Jahre.
Dann geht das schon mal nicht. Diese Logik.
Nein.
Karpfen werden bis zu 20 Jahre alt.
Arlong ist ja
der Wels wird 60 Jahre alt.
Arlong ist ein Sorschak und die werden so ungefähr 10 Jahre alt. Mehr als 5.
Ja,
nein, nicht wirklich. Okay, gut, dann haben wir das geklärt.
Das führt nirgends so hin,
das
die Theorie.
Das tut überhaupt nicht. Gut, dann.
Ich meine, ich finde einen Lungenfisch namens Methusalem.
Der lebt sicher ewig, oder?
Der über 90 Jahre alt ist.
Wenn er schon Methusalem heißt.
Das ist der älteste Fisch in einem Aquarium. Schon in den 1940er Jahren wurde über ihn berichtet.
Dann ist er in den 30ern wahrscheinlich geboren, oder?
Warte mal, der Artikel ist von 2022. Ich hoffe, er ist seitdem nicht verstorben. Das heißt, er lebt da seit 32 oder so herum.
Er ist November 1938 geboren.
Das habe ich falsch gerechnet. Dann geht das nicht. Dann ist er nicht 90 Jahre alt.
Er ist noch keine 90, nein.
Aber da steht es, also bei dem Artikel, den der Bauer gerade liest, steht, er lebt seit 1938 in einem Aquarium. Vielleicht hat er
Ach
davor
so,
auch schon gelebt, aber noch nicht im Aquarium.
Ja.
Ah ja, na da steht.
Arrived at San Francisco's Steinhardt Aquarium, ja.
Ach so, okay. Ja, und Lungenfische sind halt auch weirde Fische, weil sie haben Lungen. Und können einige Zeit atmen und an Land überleben damit.
Okay.
Gruselig.
Ich lerne mal wieder neue Sachen. Es ist so wie ein umgekehrtes Schnabeltier.
Mhm.
Also, es ist ein Fisch, obwohl es Lungen hat.
Ja.
Schaut richtig grausig aus.
Das ist ein eher grausiger Fisch, ja.
Ich glaube, wir gehen dann mal zu den Folgen von Peace,
ja,
über.
Ja, bitte.
Wir gehen zur letzten Folge von Amazon Lily, die heißt No One Can Stop This Now. Hancock weiß nicht, was mit ihr nicht stimmt und sie kann Luffys Bitte nicht einfach ablehnen. Grandignon meint, dass das Liebe ist. Die vorigen Kaiserinnen haben sich alle verliebt, aber sind auf der Insel geblieben und haben sich das Leben genommen. Hancocks Entscheidung, ja.
Okay, also ich finde es relativ lieb, dass sie in Luffy verliebt ist. Mhm.
Aber.
Es ist so ein sexistischer Trope. Sie stirbt. Sie kann ohne Mann nicht leben. Und sie muss mit dem Mann gehen um ihr eigenes Leben.
Nein, und das ist ja nicht nur
und
sie, sondern das ist, es
alle
ist auch
Frauen, alle Frauen, sobald sie sich verlieben, wenn das nicht funktioniert, dann ist ihr Leben nichts mehr wert. Dann können sie nicht mehr leben.
Alle Kaiserinnen sind
daran
gestorben.
Eine Frau braucht einen Mann, um zu leben, ja. Da hat man ein Matriarchat irgendwie.
Mhm.
Und dann überlegt man sich dieses Ding dafür. Diesen Gag.
Ja.
Dass die Königinnen alle sterben. Weil sie, ja.
Weil sie sich selber das Leben genommen haben, weil sie nicht mit diesem Schmerzen leben können.
Ja, also es ist so sexistisch und so dumm.
Mhm.
Und es gibt einiges in diesen Folgen, was echt
wir kommen noch zum
richtig,
Schlimmsten.
Richtig blöd ist. Und was einfach
ja.
Ein Riesenschatten auf das Ganze wirft, weil es einfach so dumm ist.
So eine Sache, die in dieser Folge irgendwann später vorkommt, die mit Sanji zu tun hat, das ist die schlimmste Sache, die je im One Piece so gezeigt worden ist. Und ich verstehe aber auch nicht, wieso das drinnen ist, wenn dann andere Charaktere in One Piece existieren oder andere diese Themen anders aufgegriffen werden. Aber
ist es schon mal besser? Bisher ist es schon mal besser aufgegriffen worden? In Wirklichkeit?
Bon Clay als Charakter, der nicht einfach nur das ist, wie er aussieht, sondern einfach alles an seinem Charakter ist. Es ist egal, ob du als Mann oder als Frau geboren bist, du gehst einfach deinen Weg.
Ja, das stimmt.
Mhm. Und vor allem, wir kommen sehr, sehr bald zu Charakteren, die keinen Sinn machen, dass sie existieren, wenn sowas in One Piece existiert, was da vorkommt. Aber ja, dazu kommen wir. Dann eh.
Ich finde es halt gleich. Bei Hancock richtig schade, weil sie ist wirklich cool eigentlich. Und dann kriegt sie so einen blöden Side-Story irgendwie.
Deswegen mag ich sie als Charakter auch nicht. Einfach nur, weil es mir weh tut, sie anzuschauen, was in dieser Serie passiert mit ihr als Charakter.
Mhm.
Einfach nur, was mit ihr gemacht wird. Weil es könnte so viel mehr sein. Aber Hancocks Entscheidung, mit Luffy zu gehen, könnt ihr Leben retten und die Insel beschützen. Am Hafen von Amazon Lily verabschieden sich alle von Luffy. Luffy meint, dass er das nächste Mal, wenn er herkommt, seine Freunde mitnehmen wird und fragt...
Gar keinen Fall.
Und fragt, ob das überhaupt okay ist. Sie meint, dass die Kaiserin sicher eine Ausnahme macht. Hancock kommt dann an und tritt einen Hundewelpen und einen Baby-Seehund weg.
War ganz lustig.
Ja.
Oder Paul, du hast auch geschmunzelt.
War schon okay.
Weil ich glaube, das war direkt die erste Sache, die ihr nicht mochtet, als es das erste Mal vorkam.
Also es war hauptsächlich ich, glaube ich, aber ja.
Sie betritt dann das Schiff und schafft es nicht, Luffy in die Augen zu sehen.
Ja, also jetzt auch dieses schüchterne Gedue nervt mich total.
Ja.
Aber,
Die Kuja-Piraten reisen ab und kommen zu Momonga. Der spezielle Wunsch, von Hancock in Simple Town zu gehen, wird nachgegangen, aber nur sie und ihre Schlange dürfen da rein.
Moment, haben wir jetzt, es gibt noch die ehemalige Matriarchin.
Ja.
Da gab es auch noch gerade eine Szene mit ihr, glaube ich.
Ja.
Kurz vorher. Die hat mich auch ziemlich genervt. Also, weil da ist dann wieder so, im Gegensatz zu bei Hancock, wird ihr dann noch unterstellt, wie hässlich sie ist, also wie hässlich und alt sie ist. Also, das ist schon auch echt tief in One Piece.
Ziemlich. Ich frage mich manchmal, woher diese Jokes überhaupt kommen, weil die kommen einfach aus dem Nichts teilweise.
Nee, also man könnte das auch einfach nicht tun, das stimmt schon. Das ist nicht. Man könnte das aber auch weglassen.
Ja. Es würde nichts verloren gehen. Es würde es bereichern.
Ich habe mir gedacht, die Woche danach, so was Toriyama davon halten wird, weil Oda ist ja schon ein Fan, oder? Ein großer Fan von Toriyama. Und bei allen Problemen, die es in Dragon Ball gibt, solche dummen Sachen sind nicht passiert.
Naja, also, ich meine, Dragon Ball hat auch schon seine Probleme.
Ja, aber es ist eine Figur.
Und ich muss sagen, ich habe bei Dragon Ball nie, Dragon Ball nie das Gefühl gehabt, dass, also ursprünglich Dragon Ball hat aber einige Probleme mehr, würde ich sagen. Aber bei Dragon Ball Z oder so, also bei späteren Sachen, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich die Serie über Menschen lustig macht.
Ja,
und bei One Piece habe ich das absolut.
Menschen lustig macht das ganze.
Also One Piece ist einfach nur mean-spirited gegenüber vielen.
Ja, so wirken ein paar von den Witzen absolut.
Ja.
Das kann ich nicht bestreiten.
Und bei Dragon Ball ist das nicht so. Ich meine, Dragon Ball ist generell, ist halt irgendwie, also ist halt extrem auf Wholesomeness. Und macht das, einige dieser Witze sind nicht so, wie man sie machen würde, aber die sind nicht.
Die sind nicht menschenfassend.
Also ich hab da das Gefühl, da gibt es einen Charakter in der Serie, der irgendwie einen Scheiß baut und nicht echt, die Serie sagt mir, wie lustig, wie.
Also. Ja, das wär, wenn alles zentral um nur einen Charakter gehen würde und es nicht zig Charaktere in der Serie machen, ist ein Unterschied.
Ist er mal drauf angesprochen worden?
Oder?
Ja.
Ich bin mir nicht sicher.
Also hat er sich jemals über das dazu geäußert?
Nein, glaub nicht.
Könnte man auch mal nachfragen. Aber wird das kritisiert?
Ja, schon. Also zumindest ist dort. In den Kreisen, die ich unterwegs bin, wird das schon kritisiert, einfach nur weil, wieso? Aber wie gesagt, es ist irgendwie ein wirrer Kontrast, weil manche Sachen macht er später so gut im Vergleich zu so wie ein paar Sachen, die in diesen Folgen dargestellt werden. Und ich frage mich, was ist passiert?
Und gibt es dann weniger, was jetzt ist oder bleibt das eigentlich trotzdem für immer?
Das war's eigentlich. Ich glaube, es kommt noch einmal eine Szene, aber das war's.
Okay.
Ja, von der Szene, die wir reden, es ist die Szene, wo Sanji gelandet ist. Einfach nur, damit wir jetzt Kontext haben, weil wir eh schon oft genug jetzt darüber geredet haben.
Weil wobei es mir tatsächlich, ich glaube, es gab ein paar Sachen, aber hauptsächlich die natürlich, ja.
Ja. Das war die größte Sache halt. Von der Folge, die wirklich schlecht aufkommt. Aber gehen wir mal weiter in der Folge. Die Marine auf dem Schiff war immer noch versteinert und wird wieder zum Leben erweckt. Und Luffy hat sich unter Hancocks Umhang versteckt und ist mit ihr mit. Beim Hauptquartier wird Sengoku berichtet, dass Hancock auf dem Weg ist. Jetzt haben sie 6 Warlords versammelt und der letzte sitzt immer noch im Impeldown, weil er gegen diesen Kampf ist. Der dagegen ist, ist der Fischmensch Jimbe. Es ist auch der Warlord, von dem wir sehr früh schon gehört haben, weil wir haben von dem schon in Kontext mit Arlong am Anfang gehört gehabt.
Ich kann mich an den Namen erinnern, aber es ist so lang her, dass hätte ich mich auch genauso gut nicht dran erinnern können.
Ja, ist das erste Mal, dass wir halt irgendwas von ihm sehen, also vor allem ein Umriss.
Ja, also diesen Umriss kann ich, also jetzt in dieser Folge
meinst du es genau. Umriss. Okay, zum ersten Mal. Ein Soldat kommt an und berichtet, dass für die 500 gefangenen Piraten von Savoy denen nicht genug Platz ist im Impeldown. Also nicht genug Manpower, wurde eigentlich, glaube ich, eher gesagt. Und Sengoku will derzeit nichts hören, was nicht mit Whitebeard zu tun hat. Er fragt dann, wo Garp ist, und es wird berichtet, dass er ins Impeldown gegangen ist. Ein weiterer Bericht. Die 23 Schiffe, die das Flaggschiff Moby Dick von Whitebeard im Auge hatten, sind alle verschwunden.
Wussten wir schon, dass das Moby Dick heißt?
Nein. Wir haben es aber auch noch nicht. Wir haben es schon mal gesehen, glaube ich. Wir haben es gesehen. Als Shanks auf das Schiff gekommen ist.
Auf jeden Fall.
Es gibt auch Berichte über merkwürdiges Verhalten von einigen Piraten in der neuen Welt, aber es ist unklar, wie viele es genau sind und wann sie kommen werden. Sie machen sich bereit, dass vielleicht etwas im Impeldown passieren könnte. Und Garp spaziert währenddessen zu Aces Zelle. Und jetzt gehen wir etwas in die Vergangenheit mit dem Erzähler und erfahren, wo alle Straw Hats gelandet sind.
Das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Übergang. Also One Piece hat ja eigentlich sonst keine Erzählerstimmen normalerweise, oder?
Immer wieder selten mal.
Stimmt, es gab bei Enies Lobby gab es da mal eine, glaube ich.
Mhm. Ich glaube, das, wo sie bei Sky Island waren, bei der ersten. Da war auch öfter, oder?
Bei Jaya gab es eine Erzählerstimme. Mhm. Es gab eine am Ende von Sabaody. Also als die zu Stroids zerstört worden sind.
Stimmt, ja.
Aber die Erzählerstimme kommt relativ selten.
Ja, jedenfalls, also da war es, finde ich, auffällig. Also sonst war es halt so bei Schlüsselmomenten. Mhm. Und da war es einfach nur notwendig, das irgendwie zu erklären.
Ja.
ich fand es aber eigentlich ganz cool. Also, ich habe mich sehr viel über diese Folge geärgert. Mhm. So rein grundsätzlich von der Kurzweiligkeit her und sowas war sie ziemlich gut.
Mhm. Ja.
Einfach weil man halt auch wissen will, was mit den Leuten passiert, ja, ist, ja klar.
Genau.
Es waren generell bei beiden Folgen, finde ich, viele sehr gute Sachen.
Mhm.
Aber auch.
Natürlich. Aber schauen wir mal, wo die alle gelandet sind. Weil Nami ist auf einem Sky Island namens Red Daria mit einem Zauberer gelandet.
Perfekt.
Mhm. Er zeigt dir Windknoten. Es ist ein Land spezialisiert darin, Wetter zu erforschen.
Was? Ich frage, ob sie wirklich vergessen hat, also ob wirklich vergessen wurde, dass sie Navigatorin ist eigentlich. Ich meine, ich weiß schon, das hat auch mit Wetter zu tun, aber eigentlich... Hatte sie ja mal eine andere Interesse auch.
Das Wetter passt ja, ganz okay.
Wo soll sie landen? Auf einer Kartografie-Insel?
Vielleicht gibt es da irgendwie Leute, die einen Atlas machen oder sowas. Was weiß ich.
Aber sie will ja die Karte selber zeichnen.
Ja, ist ja okay. Aber man kann ja über Geodäsie und Projektionen sprechen oder so. Das ist ja, also da gibt es sicher Expertise dazu.
Das stimmt, aber sie ist auf Verderia. Ververia. Mit Zauberern. Auf einer Winterinsel in der Grand Line ist Frankie gelandet und wird von einem Hund mit Raketen im Mund beschossen.
Das ist cool.
Das ist die mechanische Insel, das Zukunftskönigreich von Balchmoor. Das Land, in der Genies geboren werden. Und Frankie spaziert immer noch in Unterhose rum.
Das stört mich zum Beispiel nicht, auch der Witz danach.
Ja, also ich finde es immer ein bisschen weird, dass es sich als Pervert identifiziert, aber abgesehen davon ist es harmless enough. Also
Frankie ist es wurscht.
Und das Lied war auch cute. Also er hat ja ein Lied gesungen, Frankie. Es war nicht so schlechte Szene, war witzig. Und außerdem ist so lieb, dass er, wenn er niest, Frankie sagt.
Das ist das erste Mal, dass das überhaupt vorkommt, ist, dass jemand niest. Und dann so. Gut, dann gehen wir zu Peach Island. Das ist die zweite Insel der Frauen genannt wird. Alles auf dieser Insel ist pink. Und Sanji ist am Wegrennen, weil er von Frauen verfolgt wird, die hässlich sind.
Ganz genau.
Genau, also das.
Die in ihn verliebt sind, oder? Die ihn haben wollen.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher. In dem, wie One Piece das meint. Sind das Frauen oder sind das als Frauen verkleidete Männer?
Es sind also als Frauen verkleidete Männer.
Weil ich war mir da am Anfang nicht sicher, ob sich das darüber lustig macht, dass Sanji jetzt endlich bekommt, was er will, aber es sind die hässlichen Frauen.
Ich dachte, dass das so ist.
Nein,
das
ist es
die Frauen
nicht.
Sind, die unrasierte Beine haben und so. Okay.
Es ist dann später wird es dann klarer, beim ersten Besuch.
Ja.
Also sehen wir das noch wieder, weil da wieder so Karten, also Sanji kommt dann ja irgendwie selbst.
Genau.
Ja, wir reden dann später noch drüber.
Ja. Also es ist, glaube ich, in dem Sinne, dass sie halt als Frauen verkleidet sind und nicht wirklich Frauen sind, glaube ich. Nehme ich an.
Also ich will das jetzt einfach nur aus der Perspektive, also sagen wir mal aus der bigotten Perspektive von One Piece sagen, also aus dieser sonst keine Ahnung, so Selbstbestimmung und was auch immer. Aber so tief würde ich da auch nicht gehen bei der Interpretation dieser Szene.
Ich würde sagen, so bei der Hälfte von Impel Down treffen wir auf ein paar Charaktere und dann gehen wir tiefer mal in diese Szene rein, die wir gerade gesehen haben.
Okay.
Aber ja, lassen wir das mal so stehen. Wir gehen zu den Bowen Islands, die wie eine Blume aus der See sprießen. Usopp trifft auf riesige Insekten und auf Herakles. Herakles zeigt ihm die verschiedenen Früchte auf der Insel und alles scheint hier gefährlich zu sein.
Also ich finde, es gibt einen Top-Joke ganz am Anfang davon, wie Usopp gegen so einen Hirschkäfer kämpft und dann rettet, wird er gerettet von Herakles. Mhm. Und Herakles fragt so ganz, also als erstes, are you gonna eat it?
Ja.
Was ziemlich cool ist. Mhm.
Ich glaube, Kuma wusste nicht unbedingt, was er mit Usopp anstellen soll.
Es wirkt so, oder?
Also man muss so sagen, Herakles ist mehr oder weniger Usopp.
Er ist ja auch ein Held, oder?
Also er ist
so,
ein Held.
Er ist vielleicht wie Soge King oder so.
Aber also er redet wie Usopp.
Ja, und er wirkt auch unsicher.
Und also es wirkt zumindest alles irgendwie erfunden. Von dem her passt es ein bisschen zu Usopp.
Ja. Aber,
es ist, ja.
Im Vergleich zu den Orten, wo alle anderen gelandet sind.
Okay, Moment. Warum ist Luffy auf seiner Insel gelandet?
Weil er so zu Ace kommt oder so. Keine Ahnung.
Es ist.
Aber könnte er da nicht einfach in Impel Down landen?
Dann steht er vor, er landet dort und kennt sie nicht aus und spaziert einfach.
Ich glaube,
einfach
das
rum.
Ist mehr bei Luffy mit dem Sinne so. Auf Amazon Lily kann scheinbar jeder Haki. Das ist eine Sache, die Luffy nicht kann.
Hm.
Weil die haben ja alle in ihre Pfeile Haki reingesteckt und Luffy getroffen und jeder hat Luffy angegriffen.
Also jeder kann was lernen bisher auf seiner Insel.
Mhm.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja, ja.
Ja.
Moment, ich habe gerade eine Frage.
Ja.
War Chopper in diesen Rückblenden
ja,
dabei?
Ja, war dabei.
Er wird gegessen gerade, oder?
Ja, der ist der letzte.
Auf der Vogel.
Ja, genau.
Ah, ja, sorry,
wo Vögel
genau. Das
über Menschen
ja.
regieren.
Ja. Aber bevor wir dahin kommen, gehen wir zur Grand Line im Land der Armut, Lazy Bones Island. Dort wird versucht, einen Teufel zu beschwören.
Also ich habe am Anfang gedacht, dass das irgendwie, also ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ich habe am Anfang gedacht, dass das irgendwie sehr Middle Eastern coded und dann irgendwie ziemlich rassistisch. Jetzt bin ich war dann aber nicht mehr sicher, mit dem Satanismus gemeinsam hat das irgendwie alles nicht mehr so viel Sinn gemacht. Deswegen glaube ich aber nur, dass...
Also hätte ich nicht gedacht.
Habe ich auch nicht gedacht. Nein.
Nein, ich weiß nicht genau, warum das Land der Armut satanistisch ist, aber ich glaube, es waren einfach nur irgendwelche Teufelsbeschwörer-Kutten.
Mhm. Ja, das hätte ich so angesehen, ja. Hätte ich bisher nicht anders interpretiert gehabt.
Ja, nein, ich würde auch... ich bin dann auch davon zurückgetreten.
Ja, aber anstatt einen Teufel zu beschwören, beschwören sie Brook. Also Brook taucht auf. Und sie wollen, dass er für sie den Langarmstamm auslöscht. Wisst ihr, was der Langarmstamm ist?
Mm-mm.
Ihr habt schon einen Charakter getroffen, der vom Langarmstamm ist. Nämlich Scratchman Apu. Weil er hat...
Der mit dem falschen Klavier als Trainer.
Genau. Weil er hat Arme, die halt zwei Ellbogen haben.
Mhm.
Also, falls ihr euch erinnern könnt, wenn...
Und warum sind die Satanisten gegen lange Arme?
Keine Ahnung. Aber wie ihr sehen könnt, er hat zwei Ellbogen. Aber auf jeden Fall sind sie gegen den Langarmstamm. Wieso auch immer.
Mhm.
Wir gehen dann in East Blue.
Moment. Es gibt noch eine Szene, über die ich mich beschweren mag. Also ich mag mich gar nicht so über den Gag beschweren, dass Usopp als erstes bei der Frau, die geopfert werden soll für ihn,
ja, Brook meinst du?
Brook, ja. Als seinen Unterhosen-Joke macht oder seine nach der Unterhose fragt. Also kann man sich auch darüber beschweren, aber wie auch immer. Was ich nicht mag, ist, wie es dann weitergeht, dass es dann irgendwie wegblendet und wir sehen von draußen und bekommen dann auch die Aufforderung. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Serie will, dass ich mir das jetzt vorstelle, wie das passiert. Also ich glaube, so ist das gemeint, aber das ist jetzt Spekulation von mir.
Na, aber man stellt sich vor, dass er einen auf den Deckel kriegt, oder eigentlich?
Ja. Aber
wer? Aber sind da alle auf seiner Seite?
Ja, aber ich glaube halt, Brook ist
ja,
jetzt keine Person,
so
die...
gebrochen wird mit der Stimme, mit der Stimmung oder so, und sie haut ihm dann einen
Ich stelle mir das überhaupt nicht vor, weil ich meine, für sie ist das ja auch voll der Win. Die wäre gerade noch geopfert worden. Aber wie auch immer.
One Piece hat in dieser Folge ein paar Fehler.
Achso, aber meinst du, er ist jetzt so in der Machtposition, dass ihm wirklich eine Unterhose gezeigt wird, weil er Teufel ist?
Genau, und also da verehrt wird von den Satanisten.
auffordert. Okay. Ja,
nein, und ich meine eigentlich mehr, wie es dann, also wenn es nur der Witz, also wenn es nur die Szene gewesen wäre und dann weggeblendet, hätte ich kein Problem gehabt. Ich habe irgendwie, dass das dann auch länger drauf gelingert ist, ohne dass was gezeigt wird, habe ich es weird gefunden. Aber ja, ich wollte es nur nicht, ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen.
Ja, okay, kann ich verstehen. Gehen wir dann aber in den East Blue auf Tequila Wolf.
Zum Gulag.
Dem Land auf der Brücke und Robin ist in Ketten.
Ja. Also, ja. Diese Art, also wir haben am Anfang gedacht, KZ-Insel. Mhm. Der eine Typ, der dann gezeigt wird, schaut aber russisch aus, also von seiner Kleidung. Ja. Also so. Das heißt, ich glaube, es ist, ist eine Gulag-Insel. Mhm. Was auch weird ist und ich habe schon mal, wir haben schon mal über das Gulag oder das KZ im Hasen-Computerkampfspiel Overgrowth geredet und das war schon sehr weird und ich finde ihn wohl
unangenehm.
Und ja, ich finde auch, also ich finde es auch in One Piece eher weird.
Ja.
Also wenn man halt nichts zu sagen hat.
Wenn es einfach nur so dargestellt wird und nichts damit gemacht wird, dann ist es weird, ja. Es wird erklärt, dass jeder Arbeiter hier entweder kriminell ist oder kein Mitglied der Weltregierung ist. Und sie werden hier als Sklaven gehalten. Also Robin kann sich freuen. Hey. Mhm. Ich glaube, für sie wird es sehr schwer, wieder zurückzukommen zu Sabaody.
Weil sie wird auch als Sklavin dort dann gleich, oder? Sie ist richtig schier. Also ob es Robin nicht eh schon hart genug gehabt hat.
Die Brücke wird seit 700 Jahren gebaut, aber der Grund für den Bau wird nicht genannt. Und jetzt muss Robin auch beim Bau aushelfen.
Ja, finde ich ein bisschen unangenehm auch. Das war auch eine der Szenen, die ich gemeint habe vorher.
War auch einer der unangenehmsten für mich.
Weil es ist so, die Ästhetik irgendwie zu nutzen für ohne, ja, egal.
Ja. Chopper ist im South Blue gelandet und wird von riesigen Vögeln eingekreist. Sie schuffen ihn aus dem Nest und er fällt runter. Er wird von Einheimischen gefunden und sie wollen ihn kochen. Legenden sagen, dass das eine Schatzinsel ist. Es ist das Torino-Königreich, wo Vögel über Menschen herrschen. Ja, zu der
Insel... Eine Kinderinsel.
Ja, zu der Insel gibt es nicht viel zu sagen, glaube ich. Du hast sie sogar vergessen gehabt davor.
Ich weiß auch nicht genau, wie das in irgendeiner Form zu Chopper passt. Also ich weiß, ich meine, abgesehen vom Leid her, weiß ich auch nicht ganz, wie die Gulag-Insel zu Robin passt, aber... Aber ja, passt schon. Es wirkt fun enough dort.
Aber hattest du eine Idee nicht mehr, warum?
Ich weiß, wieso diese Insel Choppers Insel ist.
Und da gibt es Sinn?
Es ergibt Sinn.
Okay.
Aber es wurde halt
noch weil er mit einem Vogel dann wieder zurückfliegt.
Achso, weil er mit Tieren reden kann vielleicht, ja.
Er kann mit Tieren reden, ja.
Ja, okay.
Es ist schon von Vorteil. Aber ja. Zu der Insel gibt es nicht allzu viel zu sagen gerade. Aber gehen wir mal zu der Insel, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Weil wir gehen zur Grand Line auf Gloom Island. Da steht das Muggy Kingdom.
Es ist erstens eine sehr lustige Kombination von Worten. Also Gloom Island, Muggy Kingdom. Und ich finde es ziemlich cool, also zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch, dass Chopper gerade dran war.
Ja.
Das heißt, es war auch klar, wer noch übrig ist.
Ja.
Aber wir sehen diese Person nicht, sondern wir sehen eine andere Person. Ja, also es war eine schöne Fallhöhe. Die genau. da,
Weil wir sehen Perona. Und Perona sagt, dass sie gemeint hat, dass sie gerne zu einem dunklen und verfluchten alten Schloss gehen will. Aber sie beschwert sich, dass keine Diener hier sind und es keine süßen Stofftiere gibt. Und dann landet plötzlich was bei ihr. Sie hofft, es ist etwas Süßes und fliegt hin. Aber es ist Zorro. Sie nimmt ihn dann mit aufs Schloss und bandagiert ihn ein. Und ja.
Ich interpretiere das Einbandagieren übrigens nicht als medizinische Hilfeleistung, sondern sie will ihn zu einer cuten Mumie machen.
Das kann gut sein. Sie sitzt doch bei ihm, während er noch schläft. Zorro wacht dann auf und fängt an zu schreien. Er sucht seine Schwerter, aber die wurden ihm auch abgenommen. Aber die Person, die keinen Orientierungssinn hat, trifft zumindest auf eine Person, die er kennt.
Aber hat es zwischen den zwei jetzt nicht gefunkelt, oder?
Überhaupt nicht.
Okay.
Also in Thriller Park definitiv nicht. Die haben, glaube ich, auch nur kurz aufeinander getroffen gehabt. Aber schön, wir haben Perona wieder getroffen. Also wir treffen in diesen Folgen eh auf einige Charaktere. Wir kommen dann zurück zur Gegenwart, wo Luffy auf dem Weg zu seinem Bruder in Simple Dawn ist. Hancock beschwert sich bei der Marine, dass ihr Essen mindestens 100 Kilogramm wiegen muss. Zwei Marine wollten auch in ihr Zimmer starren und wurden von Hancock versteinert. Sie hat, während Luffy isst, auch Tagträume darüber, wie sie es sich erhofft, dass es mit Luffy abläuft. Und es sind jetzt noch 6 Tage bis zur Exekution von Ace. Die Marine versammelt sich langsam beim Hauptquartier und wir sehen ein paar altbekannte Gesichter. Wir sehen T-Bone, Hina, Django, Fullbody, Smoker, Tashigi, Aokiji und Kizaru.
Also ich habe, abgesehen von Aokiji und Kizaru, nur Smoker erkannt. Also und Tashigi.
Ja. Hina ist ja die, die am Ende von Alabasta war.
Mhm.
Die ist ja mit Django und Fullbody unterwegs.
Mhm. Also ich sage jetzt nicht, dass ich nicht mehr erkennen hätte sollen, aber, es, aber ich habe wirklich viele nicht erkannt.
Hast du Django nicht erkannt?
Ich habe vielleicht nicht so genau hingeschaut. Also hätte ich wahrscheinlich schon.
Wer ist Django?
Der Hypnotiseur.
Den habe ich gar nicht gesehen.
Der ist mit Hina und Fullbody gegangen, weil Django und Fullbody haben sie ja Hina bei der Marine angeschlossen. Und Fullbody ist der Typ, der auf dem Baratie von Sanji fertig gemacht worden ist.
Vielleicht schauen wir das nochmal an, würde ich schon gern sehen.
Und
war ja großer Fan von.
Und ganz Django. Am Anfang war T-Bone zu sehen, der im Seezug war von Water 7 nach Enies Lobby.
Also ich meine, ich habe keine Ahnung, wie der ausschaut, aber ja,
das
ich
ist
weiß
der
noch,
Zombie-Typ.
Der gegen Frankie kämpft, wo Frankie sich dann so...
Nein,
warte mal.
Zombie, das ist
warte.
der mitten auf dem Weg einfach... Warte, ich zeige euch einfach ein Bild.
Ich weiß nicht, ob das hilft. Das hat mir heute schon...
Hier ist T-Bone.
Ich erinnere mich sehr dunkel.
Ja, es ist der, der sehr nett ist, aber halt gruselig ausschaut und deswegen fürchten sich alle vor ihm. Er hat oft seinen Mantel abgerissen, um seine Leute zu einbandagieren.
Wann ist er vorgekommen?
Im Seezug von Water 7 nach Enies Lobby.
Ah, ja. Okay.
So, wir haben die Marine gesehen, die sich versammelt hat. Und währenddessen werden im Heiligen Land Mary Joa die 6 versammelten Warlords instruiert, eine eigene Kampfeinheit zu bilden. Es kann nur eine Sache über sie gesagt werden. Der Gedanke, dass diese 6 zusammenarbeiten, ist undenkbar. Und Garp sitzt vor Ace seiner Zelle. Scheinbar hat Ace darum gebeten, umgebracht zu werden. Aber Garp meint, dass selbst wenn er jetzt stirbt, Whitebeard nicht davon abgehalten wird. Niemand kann das mehr aufhalten. Und Ace fängt an zu weinen. Und das war dann das Ende von dieser Folge.
Der Garp sagt dann ja, we have angered the king of the sea. Ist damit... Whitebeard gemeint?
Ja, es ist schon Whitebeard gemeint.
Ich finde es aber ganz lustig, weil ich würde sagen, King of the Sea ist ein höherer Titel als Pirate King.
Ja.
Weil
es ist allumfassender.
Und Whitebeard ist ja noch nicht einmal Pirate King.
Das stimmt. Er ist nicht Pirate King.
Wissen wir, warum Ace so dagegen ist, oder können wir das nur vermuten?
Wir können
die Gründe
es nur vermuten.
Dafür? Okay.
Also, ja. Was ist die Vermutung?
Weiß nicht, hab glaube ich keine gute. Vielleicht, wenn später erfahren wir, dass er eine Vaterfigur ist für Ace. Ich will ja nicht, dass er das Risiko eingeht.
Mhm. Vielleicht. Aber ja, hat noch jemand was zu dieser Folge?
Nein.
Dann machen wir einen kurzen Amazon Lily Arc Recap. Was war denn der beste Moment von diesem Arc? Ich sag's mal frei raus, für mich war es die Boa Hancock Backstory.
Ja.
Hat sehr viel gegeben.
Ja, wird schon das sein.
Dann MVP, falls ihr einen habt. Für mich wär's Margaret. Das ist die Luffy halt sehr viel ausgeholfen hat auf der Insel.
Ich habe jetzt
die Figur, die wir am meisten mögen, oder?
Ja.
Die Hälfte meiner Nachdenkzeit war wieder wie
das
jedes Mal zu
überlegen,
was MVP heißt.
Das war 3 Wochen.
Nein, aber es ist immer Minimum. Jetzt weiß ich weder, was es heißen soll, noch was es nicht heißen soll. Minimum Viable Product ist, was es nicht heißen soll, sondern Most Valuable Player.
Genau.
Also ja, es ist nicht einmal ein Spieler, es macht nicht einmal Sinn.
Also für mich ist es Hancock.
Mhm. Ja? Und für dich, Paul?
Ja, ich meine, so viele mehr gab es eh nicht. Also nein. Hancock würde ich sagen. Aber ich war ziemlich genervt von ihr. Also zu.
Also von willst Teilen du sie auch zu LVP machen, zu Least Valuable Player?
Nein, das ist Sanjis Insel oder so.
Ja, es ist Sanji. Bei dir, Sarah, wer ist Least Valuable Player?
Ja, auch.
Okay, gut. Und wie hat euch der Arc gefallen?
Gut. Also sehr gut, ja. Wie immer One Piece. Also, bin jetzt nie super ja, begeistert. Aber es war schon eine gute Zeit beim Schauen und bin sehr froh, dass wirklich was weitergeht.
Da geht sehr viel weiter, ja.
Also ich würde sagen, dass wir jetzt halt da die ganze Ace-Sache und sowas darauf zusteuern und sowas, das war alles ziemlich cool. Sonst so das Luffy auf der Insel der Frauen und was weiß ich, Bo Hancock.
Ja.
Abgesehen von der Backstory fand ich eigentlich alles nicht so cool.
Mhm.
Also es war
weil sie mit dem Bart und so und wo er sie dann gesehen hat und wir nicht wussten, was passiert.
Es war schon okay, hat man schon schauen können, aber
das Schiff auch mit den Schlangen, die Schwestern, das war auch ganz cool.
Die Schwestern waren mir vollkommen egal und viel zu nervig beim Kampf.
Es ist sehr lustig, finde ich, dass ein Arc, der nur 5 Folgen hat, so viel weiterbringt, aber so viele Probleme hat eigentlich.
Er hat nämlich auch wirklich, also ich meine, die ersten 2 Folgen, da passiert ja nicht viel.
Nein.
Oder nicht viel, was mich interessiert hat.
Ja.
Der Kampf ist viel zu lang. Aber es war tatsächlich kein, also was ja sehr gut am Arc war, dass keine argen Exposition-Dumps drin waren, sondern die Handlung ist recht organisch weitergegangen. Ja.
Es ist alles recht gut weitergegangen und ist halt auch, wie ich auch schon mal privat gesagt habe, der Arc steht nicht alleine irgendwie da, finde ich, weil er geht halt wirklich gut über in den nächsten Arc. Und zu dem kommen wir jetzt, weil wir starten mit dem Impel Down Arc. Starten mit Folge 1, der Underwater Prison. Sanji wird...
Davor gibt es noch ein neues Intro.
Ja, aber bevor wir zum Intro kommen...
Echt?
Ja.
Kommen wir noch was, worauf wir gewartet haben.
Ja, was mit Sanji passiert, weil das ist das Wichtigste, oder? Sanji wurde mittlerweile in ein Kleid gesteckt und hat auch Make-up bekommen.
Okay, das habe ich gar nicht verstanden.
Also es gibt jetzt die...
deswegen habe ich das auch gar nicht notiert, weil ich mir dachte, hä?
Es gibt jetzt die Cross-Dressenden, die jetzt Sanji dazu zwingen.
Ja. Ich weiß nicht, was das heißen soll, irgendwie. Ich weiß nicht, was das für eine Message bringen soll.
Also ich versuche jetzt, mich reinzuversetzen.
Ja.
Meine Vermutung wäre gewesen, Sanji soll lernen zu wissen, also soll lernen, wie es ist, eine Frau zu sein.
Mhm.
Und deswegen wird er gewaltvoll in diese Rolle versetzt.
Ja.
Um danach sensibler zu sein.
Okay. Glaubst du, es wird funktionieren?
Nein.
Dann lassen wir diese Szene so stehen und kommen zum neuen Opening.
Es ist das beste Opening seit langem.
Ja.
Ich mag das Lied überhaupt nicht.
Ich mag das Lied auch nicht.
Aber es ist besser.
Es ist ein ausgesprochen langweiliges, mittelmäßiges Kinder-Anime-Intro. Aber es ist besser als die meisten bisherigen One Piece-Intros, würde ich sagen. Oder als zumindest. Das letzte war so schlecht.
Das vorletzte mochte ich um einiges lieber als das hier. Das war das sowas.
Das habe ich wieder verdrängt.
Ja, lass mir das. Aber habt ihr ein paar Charaktere gesehen im Intro?
Ja, das Lama. Das Cyborg-Lama.
Es gab einen Hund, der irgendein. Was war das? Irgendein Brettspiel haben sie gespielt?
Ja. Ich glaube, Dame.
Mhm.
Aber ja, in der ersten Hälfte waren das hauptsächlich One Piece, so Double Pages, die in Introform gebracht worden sind. Also das sind einfach Sachen, die Oda einfach gezeichnet hat. Und in der zweiten Hälfte waren das halt mehr plotrelevante Sachen, die passiert sind.
Also wir sehen eine Execution von Ace oder halt den Anfang davon und so.
Und sind ein paar Charaktere dastehen. Sehr viele Charaktere. Aber ihr habt nicht speziell irgendwelche Charaktere rausgesehen, oder?
Ich kann mich nicht erinnern, wer da gestanden ist.
Also ich habe schon geschaut und wiedererkannt, aber jetzt wüsste ich niemanden
mehr. Okay, alles klar. Ich wollte es nur wissen. Gehen wir dann mal zu der Folge selber wieder, weil Garp meint zu Ace, dass er wollte, dass Ace und Luffy gute Marine werden. Er redet mit Ace darüber, was Luffy bisher gemacht hat und dass er Luffy über seinen Vater erzählt hat. Ace meint, dass es nicht wichtig ist, das zu wissen. Er und Luffy haben beide das Blut von berühmten Kriminellen in sich drin. Sie hätten niemals Marine werden können. Er bedankt sich bei seiner Mutter für den Namen Podcast, aber er kann es nicht ertragen, das Blut von seinem wertlosen Vater in sich zu haben. Er kann sich nicht mal an ihn erinnern.
Find das interessant, weil wie heißt der Vater?
Dragon.
Bisher, wir wissen ja nicht, dass er, was wir über ihn wissen, bedeutet ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist oder so. Und wirklich ein Krimineller, sondern halt ja ein Revolutionär, keine Ahnung.
Aber er kann ja durchaus, aber es wäre durchaus sinnvoll, dass Ace im Gegensatz zu Luffy gewisse Probleme mit ihm hat, weil sie haben ja andere, andere Mütter und Ace ist älter, das heißt, er ist ja der zurückgelassen wurde am Ende. Also Luffy wurde wahrscheinlich auch zurückgelassen, aber
aber wissen wir, dass sie andere Mütter haben oder ist das nur durch Namen jetzt?
Das würden wir jetzt einfach nur durch Namen sagen.
Genau, also daher nehme ich es an. Ja. Mhm.
Aber es ist ja das Ding, wir haben nie gesehen, dass Dragon irgendwie relevant wäre für einen von den beiden in ihrem Leben.
Ja.
Ah, ist Dragon schon der Sohn von Garp, oder?
Ja.
Ja.
So wurde es gesagt. Es kommt dann ein kleines Flashback zu Ace und Whitebeard. Whitebeard hat Ace als seinen Sohn aufgenommen und deswegen sieht er Whitebeard jetzt als seinen einzigen Vater. Ein Schiff kommt in die Nähe des Marineschiffs von Momonga. Es ist das Schiff von Buggy's Crew und wir treffen auf Alvida, Moji und Kabaji.
Das erklärt auch, warum das Foreshadowing von Buggy in deinen Notizen von letzter Woche aufgetaucht ist.
Ja.
Also wir oder die Sarah hat es auch bemerkt, aber ich habe nicht verstanden, dass das Foreshadowing ist.
Okay. Ja, aber er war halt deutlich zu sehen auf der Zeitung.
Ja.
Ja. Sie haben sich einen Eternal Post besorgt, um hierher zu kommen und Buggy zu retten, der ins Impel Down gebracht wurde. Aber sie können nicht durch den Kalmbelt durch und Buggy kann nicht sterben, bevor sie nicht Captain Johns Schatzinsel gefunden haben. Habt ihr den Namen Captain John schon gehört in dieser Serie?
Das war doch bei dem Arc vor Sky Island, oder?
Nein.
Oder nicht?
Es war später. Es war in Thriller Park.
Achso, nein, okay, dann kann ich mich erinnern.
Es war einer von den Zombies, die Moore wieder auferstanden hat lassen. Das war Captain John, der getrunken hat. Alvida will mit dem Schiff weg und deswegen geben sie es auf, Buggy zu retten und segeln weiter. Momonga geht dann mit dem Schiff in die Strömung, um zum Gefängnis zu fahren. Also die Strömung von Enies Lobby, Impel Down und dem Hauptquartier. Im Impel Down werden gerade die Gefangenen gefoltert.
Wir kriegen davor so ein bisschen Impressionen auch, oder währenddessen, von diversen Tieren, die da herum sind.
Genau.
Ich wollte nur sagen, die Spinnen sind ziemlich cute.
Ja, sind sie das. Es bricht ein Kampf in einer Zelle aus und ein Minotaur-Wächter kommt und sperrt sie in eine andere Zelle mit irgendeinem Wesen darin ein. Wir sehen dann auch einen Wald mit Dornen am Boden und einen brodelnden Kessel. Es sind jetzt 4,5 Tage seit dem Aufbruch von Amazon Lily, aber sie haben es zum Impel Down geschafft. Hancock hatte zugestimmt, der Marine auszuhelfen unter der Bedingung, dass sie ihr Ace persönlich zeigen. Der Ort darf normalerweise nicht betreten werden, deswegen werden Hancock Seastone-Handschellen angelegt und sie wird komplett durchsucht werden am Eingang. Luffy will sie bis dahin etwas einfallen lassen, weil er noch immer unter ihrem Mantel hängt. Dann kommt der Vice Chief Hanyabal und kriegt einen Anruf, dass Buggy aus seiner Zelle entkommen ist.
Also zugegeben, Buggy hat es auch sehr leicht, aus seiner Zelle zu entkommen, wenn er sich teilen kann.
Wenn sie nicht wissen, dass er eine Teufelsfrucht hat, ja.
Ja, ich meine, das halte ich für recht unwahrscheinlich, dass sie das nicht...
Das wurde wissen, extra oder? Gesagt.
Achso.
Also sie wunderten sich, dass ob er eine Teufelsfrucht hat, dass er entkommen ist.
Achso, okay, habe ich nicht mitbekommen. Aber ja, das erklärt ganz gut, wie er rausgekommen ist, weil, you know,
Ja.
Kleine Würfel.
Domino kommt zu Hanyapal und berichtet, dass Hancock und Momonga angekommen sind. Es sind jetzt nur noch 33 Stunden bis zur Exekution. Der Wärter Magellan ist zurzeit in seinem Büro in Level 4. Die Eskorte werden Hanyapal und Magellan sein. Die Gefangenen hier werden entkleidet und in Töpfe mit brodelndem Wasser gelassen. So werden sie desinfiziert. Ein paar ihrer Gefangenen sind aber stärker, so wie Ace, Jimbe und Crocodile. Sie haben das Ganze überstanden, ohne eine Miene zu verziehen.
Wer ist Jimbe?
Der Warlord.
Ah, okay. Ah ja.
Ich würde sagen, dass Ace Feuer, Hitze aushält, ist nicht so überraschend. Ja.
Wäre Crocodile zu Glas geworden.
Ist...
Hancock wird in den Durchsuchungsraum gebracht. Domino informiert sie.
Ja okay, ich möchte da kurz drüber reden.
Das ist also, so lustig bei Crocodile, finde ich. Im Glas, das stimmt, oder eigentlich? Weil wir haben ja damals auch geredet, was ist der größte Feind? Wasser, aber in Wirklichkeit Feuer.
Ich möchte noch kurz über Domino reden. Also wenn wir schon vorher bei der KZ-Insel waren, also sie hat offensichtlich irgendein Nazi-Outfit.
Die haben alle Nazi-Outfits da unten.
Genau, sie haben auch so Schleifen um den Arm. Aber ich möchte dazu sagen, ihr Outfit ist nicht so richtig Nazi-Outfit, sondern ist wie die Fetisch-Version von einem Nazi-Outfit. Und sie heißt Domino, also das ist, glaube ich, auch Absicht.
Ja. Aber du hast absolut recht.
Werden wir Hitler-Bärte in One Piece sehen?
Du wirst dich wundern, aber ja.
Ich finde die Serie, diese mit der Ente. Alfred. Oder plötzlich der Hitler
so, ja.
Vorkommt. Also aus dem Nix.
Domino informiert sie, dass es Überwachungsschnecken gibt, die alles, was passiert, überwachen. Bevor Hancock die Handschellen angelegt werden, nutzt sie ihre Teufelsfrucht und versteinert Domino und die Schnecke und Luffy kann hervorkommen. Hancock kann Luffy leider nicht mehr weiterführen. Luffy bedankt sich bei ihr für alles und geht dann los.
Ja, und sie ist dann, schließt dann draus jetzt Mutual und was auch immer.
Genau.
Es ist alles sehr nervig auf der Hancock-Seite.
Ja. Aber du hast ein paar Mal geschmunzelt, Paul. Bei den Witzen. Du hast schon auch geschmunzelt. Ich hab dich geschmunzelt.
Könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern? Aber kann schon sein.
Du musst so einen Schmunzel-Count einführen bei Paul. So die Szene notieren.
Also ich habe, was ich lustig gefunden habe, waren eigentlich die Monitoring Transponders von Snails, weil wir lernen jetzt, es gibt, die können auch Kameras nicht nur tun. Das ist, und, achso, und außerdem,
sie haben unreine Gedanken.
Wo ich schon habe, wie die Schnecke verliebt war. Das war, und deswegen dann nichts mehr übertragen hat. Also,
Wicked Thoughts.
Nachdem Luffy weg ist, hebt Hancock die Versteinerung auf und die Durchsuchung ist beendet. Und sie nehmen jetzt einen Aufzug, der sie zu Magellan bringen wird. Luffy bedankt sich nochmal und bleibt außerhalb. Und verwendet jetzt die Vivre-Karte, um Ace zu finden. Außerhalb vom Gefängnis sehen wir die Blugori-Wärter, die Essen für das Gefängnis besorgen.
Ich finde die auch ziemlich cute.
Ziemlich Shy Guys.
Schon irgendwie.
Ja, es gibt so Dinge in Zelda, also in den 64 3D Zeldas. Ich weiß nicht mehr genau, an was ich denke, aber irgendwelche Viecher gibt es diese auch schon.
Aha.
Glaube ich.
Okay.
Oh, warte mal. Sie schauen aus wie die Gegner. Kann es das sein, dass sie wie aus. Wie ist dieses Treasure Nintendo 64 Spiel Mischief Makers?
Keine Ahnung.
Warte mal. Ja, aber sowas von.
Zeig.
Ja, meinte ich.
Ja, ich sehe es.
Also das ist jedenfalls, also ich meine, es fällt sehr auf in Mischief Makers, weil du siehst, die Blöcke schauen auch so aus. Also alles schaut so aus. Und ja. Das Ding, dass da, ich weiß nicht genau, was diese Statue ist, die schaut auch so aus. Ich glaube, daran fühle ich mich erinnert.
Okay. Ja, gehen wir die Folge weiter, weil die Wärter, die die Kameras überwachen, finden Buggy auf Level 1. Buggy zerstört die Überwachungsschnecke und rennt. Luffy rennt den Wachen nach, die Buggy suchen, um zu den Zellen zu kommen.
Also Buggy hat übrigens einen neuen Haircut.
Mhm. Ich hatte sehr fancy aus.
Hat einen Ponytail. Luffy fragt einige Gefangene nach Ace. Die Gefangenen meinen, dass er wahrscheinlich auf Level 5 ist. Dort sind alle, die ein Kopfgeld von mehr als 100 Millionen haben. Sie fragen Luffy, ob er die Schlüssel für die Zelle besorgen kann, und dann kommt Buggy an, der von Blugoris gejagt wird. Luffy und Buggy fangen an zu rennen. Buggy meint, dass Luffy ein Idiot ist, um freiwillig herzukommen. Aber dann glaubt er kurz, dass Luffy seinetwegen hier ist.
Ist ganz cute.
Dann kommen immer mehr Blugoris. Nachdem sowieso schon ein Aufstand verursacht wurde, beschließen die beiden zu kämpfen. Und das war dann auch schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge? Mm-mm. Wie haben die Folgen euch gefallen?
Ja, also ich finde, die waren recht kurzweilig. Mhm. Abgesehen von einem Haufen Dinge, die mich dran gestört haben, fand ich sie eigentlich ganz cool. Mhm. Mhm.
Die Haufen Dinge wurden ja auch besprochen mittlerweile. Mhm. Die sind nicht.
Aber sie haben mir schon gezeigt, warum. Also ich habe dann auch irgendwann aufgeschrieben, warte. Ich habe mir da notiert, dass ich sagen wollte, dass bei der ersten Folge war das vor allem, also dass die schon ganz unterhaltsam war, aber zeigt auch ziemlich gut, was für ein Müll One Piece eigentlich ist.
Also die Sachen, die dich da gestört haben, sind auch eine Sache, die mich immer schon gestört hat.
Das wirft halt für mich auch einen Schatten auf den Rest.
Kann ich verstehen. Absolut berechtigt. Wie haben dir die Folgen gefallen, Sarah?
Ja, mir ging es wie Paul. Mhm. Also hohe Hochs, tiefe Tiefs.
Ja. Also ich würde auch sagen, ich bin jetzt recht, ich weiß nicht, wie viel wir mitbekommen noch von den anderen Inseln, aber ich erwarte, dass wir jetzt in den nächsten Folgen hauptsächlich Impel Down sehen. Mhm. Und bin da schon recht gespannt, also und recht ihn.
Ja, gibt es irgendwie einen speziellen, den ihr da vielleicht wieder treffen wollt von Charakteren, die vielleicht davor schon mal vorgekommen sind?
Also ich finde es schon ganz cool, dass wir vielleicht Crocodile wiedersehen und Along. Finde ich schon aufregend.
Ja. Ja.
Ich habe keine speziellen Wünsche.
Chimbay.
Aber den sehen wir nicht wieder.
Nein, den
sehen wir kennen schon seinen Schatten oder seine Kontur.
Ich meine, es gibt noch so. Wir wissen halt nicht so ganz, wer noch alles im Impel Down sein könnte.
Nein. Wir wissen, dass es Enel nicht sein könnte.
Das stimmt, weil er ist am Mars.
Er ist am Mond.
Mond, oder?
Mond. Ja, Mond,
ja. Ich meine, vielleicht ist er mittlerweile am Mond. Gibt es am Mars? Gibt es da Cover Story schon?
Nee, vielleicht. Aber ja, was war denn euer Favorite Moment von diesem Film?
Ich weiß, was du sagst, Paul.
Das sag ich mal zuerst für. Mhm. Mich war es Zorro und Perona.
Ich habe auch gerade dran gedacht.
Ja, ich auch.
Nein, aber konkret ist gar nicht die Begegnung, sondern
die Beschreibung der Insel.
Wir plötzlich Perona sehen und nicht Zorro.
Ja, okay. Sarah, bei dir auch das Gleiche oder irgendwas anderes?
Ja, vielleicht oder generell die ganzen, also der Beginn dieser Szene, dass wir merken, okay, jetzt kommt die Info, wo alle sind. Ja. Und das Nacheinander war schon cool. Abgesehen halt von Sanji.
Ja.
Robin.
Ja.
Ich meine, das mit Chopper könnte man auch vielleicht interpretieren, dass es problematisch sein könnte.
Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber...
Ich weiß nicht, das ist aber nur prähistorisch.
Ja.
Also, ich weiß es nicht ganz, ob die Flintstones, die primitiveren Flintstones, die ein realistisches Bild... der Steinzeit zeigen. Aber ja, ich finde jetzt nicht, dass es kulturell insensitiv ist.
Wie es halt gezeichnet ist.
Ja, und dass sie dann halt auch noch mit dem Kannibalismus dann ankommen. Mhm.
Das habe ich nicht mehr mitbekommen.
Ich meine, sie essen ein Tier. Sie essen ja kein Menschen. Mhm. Sie wollen Chopper essen, oder? Mhm. Chopper ist ja ein Tier.
Chopper ist
da, da habt ihr ein Tier, also du und der Max ja auch schon unter. Niki, auch schon drüber geredet, oder? Dass ihr Chopper essen würdet.
Ich würde Chopper nicht essen.
Oder zumindest über... Nein, ich habe ja gesagt, dass ihr ihn essen würdet, aber ihr habt sehr intensiv drüber geredet.
Ich war da nicht beteiligt, glaube ich. Weil ich würde Chopper nicht essen.
Na, die anderen würden es auch nicht essen, aber es war Thema, dass man isst.
Es war schon mal Thema. Weil es war sehr early on, dass als Chopper dazugekommen ist, dass Sanji gemeint hat, dass er Notbrot hat.
Das war vor kurzem, warst du da, das, Das war dann der Deck irgendwie, wann man am meisten Fleisch von ihm kriegt.
In Ach so, Form. Ja, das... Das, ja, das war Insta-Body mal kurz Thema, ja. Mhm. Aber ja, nächstes Mal werden wir die Folgen 2 und 3 von Impel Down schauen. Die Folge 2 heißt First Son of the Sea. Und ja.
Wie lang ist der Arc?
10 Folgen. Okay. Ja, genau, 10 Folgen. Aber ja, es ist bewusst alles ausgewählt, so wie die Folgen gerade platziert sind. Mhm. Also, dass es etwas jetzt nicht even ist. Es kommt mir sehr recht für Folgen, die später passieren. Mhm. Aber ja, falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns @vpspot auf Twitter oder dervpspodcast@gmail.com. Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Empfehlt uns weiter.
Ich glaube, wir sind's.
Das war's. Ich glaube, dann hat es mich gefreut und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao.
Baba.